Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 378. Heute mit dem ersten Teil des Personality Podcasts zu Chris Jericho. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ich freue mich sehr, über einen Mann heute zu sprechen, der ja auch schon ewig im Wrestling-Business aktiv ist. So lang, dass es eigentlich ja nicht in einen Podcast reinpasst. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Aber jemand, der sich immer wieder neu gefunden hat. Und das macht ihn, glaube ich, ganz einzigartig.
Ja. Gefunden und erfunden vor allem. Jemand, der bis heute natürlich noch riesige Fußstapfen hinterlässt. Wir haben es ihn bei AEW Revolution gesehen, wir haben bei Dynamite gesehen, also Chris Jericho noch absolut, ja, on top, muss man mal sagen. Und das nach über 30 Jahren im Wrestling-Geschäft. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und Shaggy, du hast es gerade angesprochen. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir hier einen Einteiler draus machen. Aber es ist dann eben so, wie es manchmal auch so ist. In so einem Personality-Podcast steckt eine Menge Aufwand, es steckt eine Menge Vorbereitung vor allem auch da drin. Und ich muss sagen, bei mir war es jetzt zuletzt so, auch durch Revolution, durch die anderen Podcasts, ich bin mit der Vorbereitung für den Jericho-Podcast nicht ganz so weit in der Karriere des Jericho vorgedrungen, dass ich gesagt hätte, komm, lass uns hier einen großen Podcast draus machen. Deswegen im Sinne der Qualität und im Sinne des Standards, den wir, glaube ich, auch gerade mit dem Ric Flair-Podcast gesetzt haben, haben wir gesagt, machen wir lieber zwei Podcasts raus. Den einen gibt's jetzt heute logischerweise, wenn ihr den hier hört. Und den zweiten Teil, den gibt's dann in der kommenden Woche quasi eingepackt in der Berichterstattung zu WWE Fastlane. Also da habt ihr dann auf jeden Fall nächstes Wochenende sehr, sehr viel von uns zu hören. Und ich glaube, eine Karriere von Chris Jericho oder die Karriere von Chris Jericho, die gibt's auch absolut her, dass man daraus einfach zwei Podcasts macht, Shaggy.
Absolut, ich stimme dir dazu. Abgesehen davon ist es natürlich nur deine Schuld, dass wir jetzt einen Zweiteiler draus machen. Ich kann gar nichts dafür. Wobei ich das auch befürwortet habe im Vorfeld schon, weil ich glaube, das ist wirklich jemand, der ja auch ganz im Laufe seiner Karriere immer wieder Geschichten hatte. Und wir wollen die auch darüber ausführlich berichten. Und wir wollen jetzt euch nicht wieder so einen 3-Stunden-Klopper um die Ohren hauen, sondern haben uns gedacht, es macht wirklich Sinn, einfach bei Jericho das auch zu teilen. Bei Ric Flair haben wir es erfolgreich bewiesen, dass es auch Spaß machen kann, dass es auch gut ist. Hier werden wir die beiden Podcasts, aber auch, du hast es gesagt, auch zeitnah hintereinander veröffentlichen, sodass ihr eigentlich die ganze volle Dosis Chris Jericho abbekommen könnt.
Wir haben ja hier auch eine Wahl gehabt. Unsere Supporter haben ja unser Thema quasi ausgewählt und wir hatten Triple H, Kurt Angle und Chris Jericho zur Auswahl und es ging sehr, 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 sehr deutlich für Chris Jericho aus. Woran machst du das fest? Liegt es einfach daran, dass Chris Jericho heute noch aktiv ist? Liegt es daran, dass er so viele Facetten hat, dass er auch so viele Geschichten zu erzählen gehabt hat? Also da gibt es ja gleich mehrere Bücher über seine Laufbahn. Woran liegt das, dass Chris Jericho heutzutage auch noch so populär ist offenbar?
Ja, ganz klar, das ist eine Mischung aus den Dingen, die du gerade genannt hast. Klar ist Jericho noch aktiv und sogar in ganz tollen Rollen auch und er ist ja auch maßgeblich mitverantwortlich, dass AEW so durchgestartet ist am Anfang. Das muss man so sagen, er ist ein großer Name auch in Amerika, er ist Mainstream mittlerweile auch angekommen, da kennt man ihn nicht nur durch seine Tanzshow, wo er damals dabei war, sondern der ist halt auch einfach, oder durch seine Rolle in Sharknado, darf man natürlich nicht vergessen, Sharknado 3 war es, glaube ich. Nein, der ist wirklich in Amerika auch bekannt und der ist auch im Wrestling-Business ein ganz großer, ein ganz wichtiger Wrestler. Der hat viel erlebt, der hat viel zu erzählen und ich glaube, der hat auch so von den dreien, die wir jetzt genannt haben, vielleicht so die interessanteste und zumindest langfristigste Geschichte. Ich finde es gut, ich freue mich sehr, über Chris Jericho reden zu dürfen.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr vielseitige Geschichte, weil er wirklich noch zu dieser alten Generation so ein bisschen gehört, die wirklich noch viel gereist sind. Also wenn man sich sein erstes Buch Alliance Tale durchliest, das ist ja fast wie eine Roadtrip-Story irgendwie. Dann reist er dahin, dann reist er dahin, wrestelt hier, wrestelt dort, lernt hier den Menschen kennen, dort da den. Also das ist schon eine wilde Geschichte, die hier erzählt wird. Und ich frage natürlich wie immer zu Beginn eines Personality-Podcasts, Shaggy, wann ist dir Chris Jericho zum ersten Mal aufgefallen? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
Ich habe auch, als du gesagt hast, wir reden über Jericho, schon mal natürlich drüber nachgedacht, wann es das genau war. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon vor der WCW auch schon gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass es Ausschnitte aus Japan waren, wo er dann doch regelmäßig angetreten ist. Ich glaube auch damals schon im Tag-Team mit Lance Storm habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich ihn kurz bei ECW noch gesehen, da werden wir auch gleich drüber berichten, aber so richtig, richtig angenommen habe ich ihn dann bei der WCW, aber wahrgenommen und natürlich auch viel über ihn gelesen habe ich schon davor.
bei mir war es eindeutig die WCW. Da brauche ich gar nicht groß drüber nachzudenken, sondern es war eindeutig die WCW, wo ich ihn dann eben als Lionheart zum ersten Mal gesehen habe. Und ich muss sagen, ich mochte ihn anfangs gar nicht. Ich fand ihn als Lionheart unglaublich langweilig und habe ihn als Shawn Michaels Rip-Off empfunden. Also so ein bisschen die schlechte Version von Shawn Michaels. Tja, war dann eben so. Bei mir hat wirklich gedauert, bis Chris Jericho wirklich sich in mein Herz gerasselt hat. Und das ist dann vor allem auch dann aufgekommen, als er mehr Persönlichkeit gezeigt hat, als er dann auch hier geturnt ist, als er immer verrückter geworden ist bei der WCW und dann allerspätestens, als er dann bei WWE bzw. WWF damals aufgeschlagen ist und dann die großen Matches bestritten hat, sein Debüt gegen mit The Rock zum Beispiel und dann auch späteren Verlauf. Jetzt im aktuellen Match of the Week sprechen wir ja beispielsweise über dieses große Tag-Team-Match von Raw. Chris Benoit, Chris Jericho gegen den Two-Man-Power-Trip, Steve Austin gegen Triple H. Bis heute eines der größten Raw-Matches, die wir irgendwie in der Geschichte haben, auch wenn es natürlich jetzt aktuell nicht mehr in den Geschichtsbüchern auftaucht, aufgrund der Tragödie rund um Chris Benoit. Es gibt auch andere Matches. Chris Jericho gegen Triple H zum Beispiel von Fully Loaded 2000. Genialer Last Man Standing Brawl zwischen den beiden. Und dann natürlich auch im späteren Verlauf noch die großen Konfrontationen, die wir da gehabt haben. Das war dann wirklich also so eine ganze Zeitspanne, wo dann Jericho sich wirklich da in mein Fanherz gerasselt hat. Und ab da wusste ich dann auch, was er drauf hat irgendwo. Und er ist eine interessante Persönlichkeit. Also ist ein toller Redner, ist ein toller Wrestler auch. Und es gibt wenige Athleten, die das so miteinander verbinden wie den Chris Jericho. Und gerade auch dieses neue Erfinden, du hast es angesprochen, diese verschiedenen Evolutionsstufen, die Jericho durchgemacht hat. Da werden wir natürlich dann im Verlauf dieser beiden Podcasts dann drüber sprechen, welche Personas er quasi angenommen hat, um seinen Charakter frisch zu halten. Es hat nicht immer funktioniert, muss man sagen, gerade wenn man sich so die diversen Comebacks von Chris Jericho bei WWE anschaut. Das war nicht immer alles geil. Ich sag nur Save Us Jericho, das war nicht so toll. Aber trotzdem war es dann eben hier so, dass ein Jericho auf jeden Fall einen riesengroßen Fußstapfen hinterlassen wird, wenn er auch mal nicht mehr wrestelt. Aber ich glaube, er ist auch jemand, der wird nie aus dem Wrestling-Geschäft aussteigen, weil er das liebt und weil das eben auch sein Leben ist. Und das ist auch was, was wir gleich ja, bei den Anfängen von Chris Jericho noch mal attestieren werden. Shaggy, sollen wir vorne anfangen?
Ja, also wir könnten auch ausnahmsweise mal in der Mitte anfangen, aber ich glaube, es macht auch für einen Personality-Podcast auch chronologisch Sinn, wenn wir wirklich auch vorne anfangen. Und zwar da, wo das Leben ja bisher aller Personalities, aller Charaktere, aller Wrestler, die wir in den Personality-Podcast auch in den Helden besprochen haben, angefangen hat, bei der Geburt.
Genau, bei der Geburt. Chris Jericho, mit bürgerlichem Namen Christopher Keith Irwin, ist geboren am 9. November 1970. Das heißt, er ist aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau 50 Jahre alt, ist wohlgemerkt nicht in Kanada geboren, sondern ist ja in New York geboren, aber hat weite Teile seiner Kindheit, beziehungsweise komplett seine Kindheit dann auch in Kanada verbracht und vor allem auch in Winnipeg, was dann im Verlauf dann auch noch relativ wichtig sein wird. Sein Vater ist ein bekannter Eishockeyspieler gewesen, der für die New York Rangers gespielt hat, Ted Irwin. Und ja, wie gesagt, die beiden oder die Familie hier ist in Winnipeg, Manitoba in Kanada aufgewachsen, haben da gelebt und deswegen ist Chris Jericho zwar nominell Amerikaner, aber eben in Kanada aufgewachsen. Der hat eine, wie nennt man das denn? Also Shaggy, wie heißt denn das, wenn er zwei Fässer hat?
Doppelte Staatsbürgerschaft.
Genau, doppelte Staatsbürgerschaft. Mensch, lass mich doch hier nicht so auf dem Trockenen sitzen. Und es ist eben so, dass ein Chris Jericho, wie viele Wrestler, gerade auch heutzutage, eigentlich über, ja, das Fan-Dasein zum Wrestling gekommen sind, Shaggy. Und da war es dann die Oma, mit der er AWA geschaut hat, die ihn quasi angefixt hat. Das finde ich ganz niedlich irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist dann, war, also bei mir war es eher so, ich habe ja auch meinen Opa und meine Oma angefixt damals mit dem Wrestling. Die haben es dann tatsächlich auch geschaut. Aber hier war es umgekehrt. Die Oma war schon Wrestling-Fan und hat das sich regelmäßig angeschaut. Und der kleine Christopher Irwin saß dann immer daneben bei seiner Oma und durfte dann immer mitschauen. Und das hat ihm so viel bedeutet, das hat ihm so viel Spaß gemacht. Er ist ja auch ein Comic-Fan. Das war irgendwie so eine Mischung, die er sehr geliebt hat. Und da keimte der Wunsch in ihm, Wrestler zu werden.
Sein erster Liebling war übrigens Hulk Hogan. Damals in der AWA, wo Hulk Hogan noch da gewrestelt hat. Da ist er ihm aufgefallen, dieser Hühne mit den großen Muskeln, mit dem großen Bart und den langsam schütter werdenden blonden Haaren. Der hat ihn beeindruckt. Seine Oma hasste Jesse the Body Ventura und Jesse Ventura sollte auch einem Chris Jericho im späteren Verlauf noch ein paar notwendige Tipps an die Hand geben, was da als Wrestler so zu beachten ist. Und das finde ich dann auch ganz, ganz witzig, weil Chris Jericho hat auch immer den die Verbindung gesucht zum Wrestling. Das kam dann erst später raus. Du hast gesagt, er war als Jugendlicher eigentlich eine relativ behütete Kindheit, wenn man das so liest. Also seine Eltern haben sich zwar relativ früh getrennt, muss man sagen, aber trotzdem ist er in normalen Verhältnissen groß geworden, ne? Und ist zur Schule gegangen, hat Sport getrieben, war, wie du richtig gesagt hast, kreativ auf jeden Fall, war jemand, der Gitarre gespielt hat. Auch Fun Fact hier am Rande, sein erster Gitarrenlehrer war der spätere Frontmann der Crash Test Dummies, also und so.
One genau. Hit Wonder Band, aber mehr, also ich mochte den Song sehr in den 90ern.
Genau, aber es ist halt, finde ich, eine witzige kleine Anekdote so nebenbei. Und ja, Chris Jericho, damals schon eben jemand, der nach links und rechts geschaut hat, sagen wir es einfach mal so. Der hat geschrieben im späteren Verlauf, der hat gemalt und gezeichnet, aber vor allem das Wrestling stand bei ihm im Vordergrund und der hat auch Freunde gehabt, mit denen er dann eben ja das Wrestling im Fan-Dasein so betrieben hat. Und da gab es dann tatsächlich auch eine eigene Fantasy-Wrestling-Promotion, die beiden gegründet haben. Also er und sein Kumpel, den er im Buch immer als Wallace bezeichnet. Und das war die BTWF. Und da haben die beiden sich schon Storylines ausgedacht und Wrestler und Personas. Und ich finde das so sympathisch, wenn man das irgendwo liest, dass ein Chris Jericho eigentlich auch da genauso angefangen hat, wie wir das jetzt auch machen. Also es war ja quasi, viele von uns haben das ja früher als Kinder auch gemacht, haben sich da Storylines überlegt. Und ich finde das irgendwie schön, dass er dann einer von denen gewesen ist, die den Weg dann auch hinterher gegangen sind, Shaggy.
Absolut. Also wir haben es ja schon gesagt, die Wrestler heute, bei den Wrestlern heute passiert das häufiger, dass man als wirklich, oder so ist es sogar die Regel, dass du Wrestling-Fan warst und dir dann den Wunsch hast, Wrestler zu werden und es dann auch klappt. In der Zeit war das nicht so ganz gewöhnlich. Klar, gab es immer mal die Leute, die Wrestler werden wollten und es dann geschafft haben. Aber oft waren es ja wirklich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die muskulösen Guys, die irgendwo rumstanden, meistens als Türsteher oder wo auch immer, die dann angesprochen wurden. Du hast einen geilen Look, komm doch ins Wrestling-Business, da kannst du Geld verdienen. Aber hier war es wirklich der andere Weg. Hier ging es eher nicht in erster Linie um Geld zu verdienen, sondern um einen Traum zu verwirklichen. Denn Jericho hatte da auch schon den Traum, Wrestler zu werden.
Genau, und AWA war der Einstieg, aber Chris Jericho sagt auch in seinem Buch, er war ein WWF-Guy. Also er war komplett der absolute Superfan von WWF. Dann im späteren Verlauf war jemand, der wirklich auch diesen Booking von WWF so in die Karte gespielt hat. Er hat gesagt, er hat die guten Jungs, die hat er geliebt, die bösen Jungs, die hat er ausgebuht und jeder Turn hat bei ihm irgendwo funktioniert und natürlich zur damaligen Zeit. Wir hatten jetzt zuletzt das Jubiläum vom Main Event beispielsweise gehabt mit Hogan und Andre und den zwei Hebners. Das ist wohl auch bei ihm im Freundeskreis eingeschlagen wie eine Bombe und die konnten es nicht fassen, weil Chris Jericho hat für lange, lange Zeit geglaubt, dass Wrestling echt wäre. Also, dass alles echt wäre, dass nichts vorherbestimmt ist, nichts abgesprochen ist. Und vor allem, auch als er dann ein bisschen smarter geworden ist, als er schon Training gehabt hat, selbst da hat er immer noch geglaubt, dass die Champions ihren Titel wirklich verteidigen. Also alles ist abgesprochen, aber die Championship-Matches, die sind echt. Und das haben wir witzigerweise letztens auch noch in einem Fragen-Podcast gehabt. Ich glaube, David hat das gesagt, dass er das auch lange Zeit geglaubt hat. Das finde ich sehr lustig, dass das selbst bei Chris Jericho so weit durchgedrungen ist irgendwo.
Ich muss mal dazu eine lustige Fun-Geschichte erzählen, die ich, glaube ich, noch nie erzählt, aber die passt jetzt irgendwie ganz gut. War ja auch mal auf einer Wrestling-Schule, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, in Berlin damals. Wir haben da einen neuen Schüler abgeholt, der neu anfangen wollte, der auch ein großer Wrestling-Fan war, am Bahnhof abgeholt und wir haben dann angefangen so zu reden darüber. Wir sind dann in die Schule gefahren, also ich habe ihn abgeholt und dann ist mir aufgefallen, der weiß, also der denkt, das ist total echt. Der denkt, das ist echt. Wie sage ich es ihm, wenn er jetzt in die Schule kommt? Also ich kann ihm das nicht erklären, das muss der Trainer machen. Und ich habe dann dem Trainer als erstes gesagt und der meinte, ja, das muss er schon selbst rausfinden. Und das Erste, was der Trainer dann gerufen hat, so, wir spielen jetzt ein bisschen Wrestling. Und das Erste, was dieser Typ macht, ist, einen der leichteren Students hochzunehmen und wollte einen Tombstone zeigen. Und dann ist der Trainer eingeschritten und hat gesagt, pass auf, wir müssen ja erstmal kurz reden. Und ich glaube, damals ist auch seine Welt so ein bisschen zusammengebrochen. Der hatte echt gedacht, er wird jetzt ein Kampfmensch.
Ja, nein, nicht ganz. Aber bei Chris Jericho hat es eben auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis das wirklich so weit gewesen ist. Also erst so im Alter von 18, 19 hat er wirklich dann diese Erklärung bekommen, wie das funktioniert. Und das ging dann auch Hand in Hand mit dem ersten Trainingscamp der Hearts. Und das ist nämlich auch so eine ganz große Geschichte, die sich durch die durch das Fan-Dasein zieht. Also Chris Jericho hat dann im Verlauf seiner Schulkarriere hat er eine Anzeige in der Zeitung gesehen und da ging es um das Hearts-Trainingscamp in Calgary in Alberta. Da stand aber gleichzeitig auch, man muss zum einen 18 Jahre alt sein und zum anderen sollte man idealerweise 225 amerikanische Pfund wiegen. Beides hatte Chris Jericho damals nicht und das hat ihn aber motiviert. Er war damals noch deutlich jünger und hat ihn dann dazu gebracht, zum einen zu trainieren und mehr zu essen und zum anderen dann eben auch einfach abzuwarten, bis es dann eben so weit ist, dass er 18 ist und dass er dahin darf. Weil er hat dann auch einen Brief geschrieben und da gab es dann auch mal so Hinweise, ja, und isst möglichst viel Rindfleisch und Protein und keine Ahnung was, damit du groß und stark wirst und geh jeden Tag mindestens 2,5 Stunden pumpen und 3 Kilometer laufen, so in etwa. Also das waren so Tipps, die damals ein Ed Langley, das war damals ein Trainer, bei dieser Hart-Trainingsschule damals, da kommen wir doch gleich drauf zu sprechen. Das ist nicht der Hart-Dungeon, sondern es ist wirklich dann der Hart-Schule, die quasi Keith Hart damals übernommen hat und er hat dann eben Leute angestellt, die den Job für ihn übernehmen da als Trainer und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall hat Chris Jericho auch immer den Kontakt zu Wrestlern gesucht und das macht ein Fan, wie macht er das natürlich, Shaggy? Wenn man weiß, dass die Wrestler in der Stadt sind und wo die sind, dann geht man da hin und versucht, die anzuquatschen. Und bei Chris Jericho war das nämlich die es war ein Hotel eigentlich. Es war das Polo Park Inn, wo die Wrestler gastiert haben. Das waren mal Wrestler von der AWA, es waren aber dann vor allem auch Wrestler von der WWF. Und da hat er dann schon so Leute getroffen, wie einen Hulk Hogan zum Beispiel, auch einen Andre the Giant. Aber er hat dann auch in seinem Buch geschrieben, dass er immer Angst gehabt hat, die Großen zu fragen, also körperlich Großen zu fragen, weil er dazu tendiert hat, immer dumme Fragen zu stellen. Und deswegen hat er dann sich eher so die kleinen Wrestler als Ziel seiner Fragentiraden vorgenommen. Namentlich nennt er da beispielsweise jemanden wie einen Shawn Michaels, den er gefragt hat, wie macht man Backflip? Und Shawn Michaels hat einfach nur gesagt, mach einfach.
Ja. Just do it.
Genau. Und bei Coco Beware, da, irgendwann so, da hat er sich am wohlsten gefühlt, weil der war noch kleiner und sogar kleiner als er selbst. Den hat er gefragt, was muss man machen, damit man so richtig massiv wird, ne? Damit man so eine kleine Kampfbulle wird. Und da hat dann Coco Beware gesagt, du musst eine Menge Bier trinken. So.
Ja, hat er sich auf jeden Fall die zukünftigen Hall of Famer schon mal ausgesucht, denn das sind alles ja auch Hall of Famer, darf man nicht vergessen.
Das stimmt. Also da war so der Kontakt da. Er hat auch Coco Beware anscheinend auch gefragt, wie er denn den Warlord besiegen würde. Schließlich ist der Warlord doch so viel größer als er. Und da hat Coco Beware sinngemäß geantwortet, er macht sich einfach noch kleiner, dann kann er gar nicht vom Warlord getroffen und gefangen werden. Tja. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte von Chris Jericho ist dann auf jeden Fall eng damit verbunden, dass er quasi 18 werden möchte, aber dann eben auch entsprechend vorbereitet sein möchte. Also mehrere Jahre hat er quasi darauf hingearbeitet, dass er wirklich dann auch weit genug ist, bei der Hart-Familie hier zu trainieren und war dann auch ganz stolz, als er Antwort bekommen hat, auch wenn es alles nicht so wirklich professionell ausgesehen hat, aber es hat sich dann im späteren Fall auch herausgestellt, dass eben gerade mit diesem Trainingscamp, da war das nicht ganz so weit her, wie man das erwartet hat. Er hat dann auch einen Bret Hart getroffen und hat ihn halt eben gefragt, kennst du Ed Langley? Und dann Bret Hart so, ich habe noch nie von dem Namen gehört. Wer ist das? Man weiß es nicht.
Also Ed Langley war ja auch, der war ja wirklich aktiv bei in den japanischen, in den kanadischen Ligen, aber nur als Referee. Genau. Er hat tatsächlich keine große Wrestling-Erfahrung. Der wurde von Keith Hart, der einfach die Schule unter seinem Namen dann aufgemacht hatte, ja, quasi angestellt. Und Keith Hart hat sich da einfach mehr einen ruhigen Lenz am Anfang gemacht. Klar, hat die neuen Students schon begrüßt, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber hat dann so Leute wie Ed Langley vorgeschickt und auch andere Trainer, die dann eher da trainiert haben und da mit den Wrestlern zu arbeiten. Keith Hart selber hat sich da so ein bisschen rausgenommen, zumindest was das aktive Training angeht.
Genau, also gibt es ja wirklich auch Geschichten darüber, dass Keith Hart ist eigentlich vornehmlich aufgetaucht, um das Geld einzusacken, um eine halbe Stunde Training zu machen. Die Trainingssession, die erklären wir gleich noch ganz kurz. Aber ja, das war auf jeden Fall so der Anfang. Also dieser große Wrestling-Fan, Christopher Keith Irwin, der möchte Wrestler werden und hat sich hier dann eben dieses Hart-Trainingscamp quasi als erste große Ziel genommen. Seine Liebe zu WWF und auch zu Stampede Wrestling waren einfach da. Und gerade Kanada ist ja da auch wirklich Wrestling verrückt. Und er hat da Tag und Nacht eigentlich mit Wrestling verbracht. Es gab natürlich auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass er da auch schon angefangen hat, in Bands zu spielen, als er auf der Highschool gewesen ist, dass er auch Kontakt zu den Wrestlern gesucht hat. Und das ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe gerade einen Jesse the Body Ventura angesprochen. Der hat ihm dann nämlich wirklich auch nochmal, als er den dann getroffen hat im späteren Verlauf, er hat ihm dann da auch ein paar notwendige Tipps an die Hand gegeben. Und einer davon war unter anderem, dass man darauf achten sollte, nicht unbedingt, was man im Wrestling-Business verdient, sondern was man im Nachgang spart. Das war einer seiner Tipps. Und wenn man Wrestler werden möchte, dann muss man sich auf ein Leben mit täglichen Schmerzen vorbereiten. Und eine sehr wichtige Regel, wie ich finde, ist, dass wenn du Wrestler werden möchtest, dann sei dir dessen bewusst, dass du noch etwas brauchst, auf das du zurückfallen kannst. Sprich, wenn du dich verletzt, dass du noch einen normalen Job nachgehen kannst. Und das hat ein Chris Jericho ja auch gemacht. Er war ein cleverer Bursche. Das merkt man ja auch heutzutage, auch wie er spricht und so. Und er hat ja dann auch wirklich noch nach dem Highschool-Abschluss ist er noch ans College gegangen und hat da ja auch noch seinen Bachelor gemacht und hat dann da noch in, ich glaube, Kommunikationswissenschaften seinen Journalismus Abschluss gemacht. Sprich, dass er da auf jeden Fall noch den wirklich was gehabt hat. Das war, heißt in USA ist es Creative Communications, wo er hier abgeschlossen hat, im Red River College in Winnipeg. Finde ich echt bewundernswert, dass auch ein junger Mann trotz aller Ambitionen dann noch sagt, ich mache hier auch noch meine Schule zu Ende irgendwo. Ist auch nicht jedem gegeben, muss man sagen.
Nee, eben, aber er war, wie du es gesagt hast, schon ein vernünftiger Kerl und er hat sich ja auch gedacht, wenn es dann doch nichts mit seinem Traum wird, dann hat er zumindest auch was anderes in der Hand, wo er weiter mit arbeiten kann. Vielleicht auch auf Anraten seines Vaters möglicherweise, das kann ich nicht genau nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, diesen Weg, das sollte man allen jungen Menschen sagen. Klar, erfüllt euch eure Träume, aber vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, sichert sie irgendwie ein bisschen ab.
Genau das. Ja, und dann mit 19 tatsächlich erst, hat er sich dann an der Schule angemeldet. Inzwischen war übrigens auch Stampede Wrestling war nicht mehr existent, beziehungsweise ist ja dann geschlossen worden und aufgekauft worden quasi als Talent. Die Geschichte haben wir auch schon mal hier erklärt. Und dann ist er eben da hingekommen und es hieß wirklich Hart Brothers School of Wrestling, dieses Trainingscamp. Und das fand statt im Silver Dollar Action Center, was ich schon einen geilen Namen finde. Ich finde Action
Center geiler Name und interessant auch, wen er da am ersten Tag schon direkt getroffen hat, an seinem ersten Tag. Jemand, der auch ganz frisch in dem Training, in der Wrestling-Schule war, niemand Geringeres als ein junger Mann namens Lance Evers. Kennst du den denn?
Natürlich, das ist Lance Storm. Ja, und Lance Storm und Chris Jericho waren dann hier die Standout-Students in dieser Trainingsschule. Aber der Einstieg war trotzdem ziemlich hart, weil wir haben es gesagt, Keith Hart, haha, doppelter Wortwitz, den ich gar nicht so wollte, aber egal. Keith Hart war tatsächlich ganz kurz zugegen, nämlich als diese Klasse quasi vorgestellt worden ist. Und er hat dann eben Chris Jericho, weil auch der wieder eine dumme Frage gestellt hat. Also er hat sich da vorgestellt und hat gesagt, so, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, also Keith Hart, müssen erstmal die Verträge unterschrieben werden und ich hätte gerne erstmal das Geld von euch. Ne? Und dann meinte Chris Jericho in seinem Buch, schreibt er, dass in diesem Vertrag steht sogar, dass man alle zukünftigen Einnahmen nicht komplett abführen muss, aber 10% aller zukünftigen Einnahmen müsste man an die Hart Brothers School of Wrestling abgeben. Und Chris Jericho hat es halt unterschrieben, weil es ein Traum gewesen ist. Er sagt auch, er hat nie irgendwelche Tantiemen an Keith Hart abführen müssen. Aber das finde ich schon wieder eine ziemlich komische Geschichte, die hier gelaufen ist. Und das haben wir ja auch schon in anderen Karriere-Podcasts mitbekommen. Auch bei Ric Flair, dass da gesagt worden ist, dass Honorare quasi abgegeben werden müssen zum gewissen Anteil.
Hört sich aber auch ein bisschen so an, als wäre Bruce Hart auch in die Vertragsentwicklung involviert gewesen, muss ich mal sagen.
Wer weiß, wer weiß.
Das hört sich ja eher nach Bruce Hart an. Keith war ja eigentlich, so wie man hört, immer der nette Liebe. Aber die Harts sind schon alles ja schwierige Gesellen, muss man sagen. Ich mag sie sehr teilweise, aber die haben schon alle auch seltsame Geschichten. Und da muss man sagen, dass ein Keith Hart da sicherlich auch nicht besser ist.
Genau. Und Jericho hat sich damals extreme Sorgen drum gemacht, dass er zu klein, zu schmächtig wäre. Hat sich aber auch im Vorfeld ja Leute wie ein Owen Hart zum Beispiel als Vorbild genommen. Auch ein Ricky Steamboat waren Vorbilder für ihn. Aber er hat keine Wrestling-Schule oder sonst irgendwas genossen, sondern er war ein reiner Fan, der zwar Sport getrieben hat, auch da athletisch durchaus begabt gewesen ist, aber keinerlei Wrestling-Vorbildung so im klassischen Sinne genossen hat. Und hier war es dann so, dass Keith Hart eben erstmal die Verträge gegeben hat, das Geld gegeben hat und Chris Jericho hat die Chance genutzt und hat dann gefragt, Mr. Hart, wie viele Matches haben Sie bestritten? Und Keith Hart konnte sich nicht dran erinnern. Also, ich weiß nicht, aber es waren viele. Und zugleich weiß man aber, dass gerade wenn du ein Student bist und wenn du da den Veteranen gegenüberstehst, dann läufst du eher darauf hinaus, dass du besser die Klappe hältst, mal ganz vorsichtig. Und Keith Hart hat das dann auch sehr persönlich genommen und hat dann Jericho hier eben auch dazu benutzt, um gleich ein Exempel zu statuieren. Er sagte dann, kurze Zeit später sind sie dann in dieser das ist eigentlich so eine Freizeitanlage eben gewesen mit Bowlingbahnen und aber auch freien Räumen, die du mieten konntest. In einem dieser freien Räume stand halt eben der Ring und Chris Jericho hat dann gesagt, er war total begeistert, zum ersten Mal auch in den Ring zu steigen. Dummerweise hatte Keith Hart nicht so gute Laune und hat dann zu ihm erstmal gesagt, so, Junge, mach mal einen Backdrop. Und jeder weiß heutzutage, dass du normalerweise eine lange Ausbildung brauchst, bevor du einen Backdrop nimmst. Und Keith Hart hat dann Jericho wirklich genommen, in die Seile geworfen. Auch das Seillaufen ohne Anleitung, absolut gefährlich, weil du kannst dich da verheddern, du kannst dir wirklich das Genick brechen, du kannst hinten rausfallen. Jericho trotzdem hat es irgendwie geschafft, nicht rauszufallen, sondern hat den Whip-In quasi genommen, ist zurückgefedert. Keith Hart wollte ihn backdroppen und weil der gute Chris und sein Kumpel damals schon so ein bisschen Fantasy-Wrestling betrieben haben, auch im Garten so ein bisschen die einzelnen Aktionen, wo sie es dann eben geübt haben, wie das zum Beispiel Owen Hart macht, der ja immer den Flip gemacht hat, hat Chris Jericho einfach mal den Backdrop von Keith Hart in einen Flip verwandelt. Also er ist einfach einmal oben drüber geflippt und ist spontan auf den Beinen gelandet, ohne dass er es eigentlich wollte, aber weil es einfach ein natürlicher Reflex für ihn gewesen ist. Das hat dafür gesorgt, dass alle Students ihm applaudiert haben, weil sie sagten, boah, ist der krass, ne? Was der mitbringt hier für Voraussetzungen. Keith Hart fand das nicht so witzig und hat ihn dann erstmal ziemlich gefoltert, wie man das ja auch von den Harts kennt. Und Jericho sagt, dass er das Gefühl gehabt hat, dass er ihn quasi in einem Schwitzkasten, in den man da drin gesteckt hat, dass er ihm fast den Kiefer und die Zähne gebrochen hätte. Aber dass das so ein bisschen dazu gehört hat, dass man humble wird, wie man so schön sagt. Also er hatte auf jeden Fall erstmal den Zorn an Chris Jericho ausgelassen. Ändert aber nichts dran, dass auf jeden Fall ein Chris Jericho sich hier gleich hervorgetan hat. Zusammen dann auch mit Lance Storm. Shaggy, was ist denn die besondere Beziehung zwischen Lance Storm und Chris Jericho? Weil die beiden sind ja eigentlich charakterlich komplett gegensätzlich, aber die haben trotzdem beide eine extreme Liebe zum Wrestling. Ich glaube, das verbindet die auch.
Ich glaube, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Das ist natürlich die Liebe zum Wrestling. Beide haben sich auch von Anfang an sofort super gut verstanden und waren ja gleich richtig gute Freunde. Die haben den gleichen Background. Beide haben das Wrestling geliebt. Beide kommen ja auch aus ähnlichen Verhältnissen mit dem Wunsch, dann auch Wrestler zu werden. Haben sich hier ganz direkt in ihrer Anfangszeit getroffen. Und die lieben sich ja bis heute. Also die Lance Storm ist auch fürs Wrestling eigentlich, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass er deutlich weniger Charisma hat als ein Chris Jericho, aber trotz allem hätte er ansonsten, würde ich fast behaupten, eine ähnliche Bedeutung, weil der auch ein verdammt guter Wrestler war, auch einer der besten in seiner Zeit, das muss man so sagen. Und ich bin großer Lance Storm-Fan und ich glaube, wenn er wirklich ein bisschen mehr Ausstrahlung gehabt hätte, wäre der auch einer der ganz, ganz Großen geworden. So hat er trotzdem große Fußstapfen hinterlassen. Vielleicht mal jemand, aber für die Helden aus der zweiten Reihe, lieber Olaf.
Auf jeden Fall, habe ich auch gerade wieder dran gedacht. Lance Storm, ein Top-Wrestler und eine der ersten Sätze, die Lance Storm wohl zu Chris Jericho damals gesagt hat, war: Es ist schön, dass hier noch jemand anders ist, der dieses Camp genauso ernst nimmt wie ich. Und dieses Stichwort ernst, also serious, das zieht sich ja auch durch die Karriere von Lance Storm. Und die waren beide extrem motiviert, hier wirklich das als Sprungbrett zu nutzen, um wirklich das Wrestling-Handwerk zu lernen. Und auch wenn das alles jetzt nicht so geil geklungen hat, muss man sagen, ne? Also auch dieses Training dann quasi in so einer Mehrzweckhalle irgendwo, so einer Freizeiteinrichtung mit einem Referee und mit Brad Young, der wirklich ein aktiver Wrestler damals in Calgary gewesen ist, klingt alles nicht so geil, aber trotzdem haben die beide dann eben auch sehr viel Motivation mitgebracht, um sich das teilweise selber beizubringen. Und Chris Jericho schreibt auch in seinem Buch, dass gerade ein Lance Storm einen extrem großen Einfluss hier auf ihn gehabt hat, weil die beiden, die haben sich quasi hochgezogen und die haben sich gegenseitig motiviert, wirklich dann auch hier diesen Schritt zu gehen. Und die haben sich extrem viel selber beigebracht, auch phasenweise. Und dieses Aufklärungsgespräch, das finde ich auch so geil, dieses klassische Aufklärungsgespräch, so funktioniert Wrestling, das kam erst im späteren Verlauf dieses Camps, also dann, wo quasi schon die ersten gesagt haben, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr, was auch immer, dann erst mit dem letzten Teil der Klasse, da hat man dann quasi das Aufklärungsgespräch gehabt, wo es denn überhaupt hingeht. Also da sind dann Leute wie ein Caveman Broda zum Beispiel sind da auf ihn zugekommen oder ein, wie ist er denn nochmal, Shaggy? Ich habe gerade den Namen nicht parat. Oder ein
Catfish Charlie.
Genau, Catfish Charlie, genau. Und die haben dann wirklich erstmal erklärt, wie das funktioniert. Und zum Beispiel, dann gab es beispielsweise einen Knee Drop vom Top Rope gegen den Chris Jericho. Und Chris Jericho hat schon große Panik gehabt, dass er hier sterben würde. Und es ging einfach nur darum zu verstehen, es geht hier um Vertrauen. Wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander. Und bei Chris Jericho ist dann auch die Welt zusammengebrochen, als er erfahren hat, dass die Matchenden auch bei den Champions abgesprochen gewesen sind. Finde ich super witzig, aber das war eben auch damals so eine Zeit, da hat man die Wrestler, die Students nicht beiseite genommen und erstmal erklärt, hier, es ist ein Zusammenarbeiten, sondern die mussten da erstmal durch eine ganz harte Schule gehen, Shaggy.
Ja, interessant, man hat ja damals ja auch einen ganz anderen Ansatz gehabt und auch Kayfabe hatte eine ganz andere Bedeutung, als es das heute ist. Heute, in unserer Zeit, ist es eigentlich alles klar. Es gibt immer noch die Menschen, die denken, Wrestling ist echt, aber ich glaube, die sind deutlich in der Minderheit im Vergleich zu vor 40, 50 Jahren, da ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, oder vor 30 Jahren auch noch in dem Fall. Da hat sich vieles verändert, aber es ist schon, man ist damals in den Schulen, auch in vielen Schulen so rangegangen, dass man erstmal nach kurzer Zeit erst erzählt hat, wie Wrestling wirklich ist, und das wurde hier ganz genauso gemacht. Gerade so in Kanada, gerade von den Harts, die da ist ja auch ein Stu Hart, ein Vorreiter gewesen, bei dem hat es manchmal noch länger gedauert, bis er in Anführungsstrichen Kayfabe gebrochen hat.
Ja, also das ist absolut nicht unüblich damals gewesen, muss man klar sagen, sondern man hat eher dadurch versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer will es wirklich? Wer kann es wirklich? Und da ist man auch wirklich Verletzungen einfach eingegangen teilweise, dass die jungen Leute sich dann verletzt haben und wer dann eben davon zurückgekommen ist, wer sich durchgebissen hat, der durfte nochmal zurückkommen. Alle anderen, die haben dann einen anderen Weg gesucht, muss man ganz klar sagen. Jericho und Lance Storm, die sind dabei geblieben. Und dann fiel natürlich noch der Name, die Frage des der Namensfindung hier irgendwo auf. Und es gibt so ein paar lustige Namen. Also Chris Jericho, ich weiß gar nicht, weißt du, was der erste Name gewesen, der erste Gimmick gewesen ist, was sich Chris Jericho überlegt hatte?
Ich habe mal gelesen, der wollte mit dem Namen Jack Action starten. Ist das der erste Name gewesen?
Na, es gibt noch einen früheren, muss man sagen. Also der war jetzt ja schon, da war er ja schon im Wrestling-Training, aber davor noch in der Schule hat er sich überlegt, weil er ja auch sehr gläubiger Mensch ist, dass er ein religiös angehauchtes Gimmick haben könnte. Und das war damals Christian Chris Irvine. Und er wollte eine Vorbildfunktion haben. Er wollte als strahlender Held in die Halle kommen und die Menschen positiv beeinflussen, sagen wir es einfach mal so, und die Bibel ins Publikum werfen zum Beispiel. Das ist ein Gimmick gewesen. Jack Action war das andere, aber tatsächlich war ja das erste Gimmick, mit dem er angetreten ist, das war ja wiederum ganz anderes und was auch überhaupt nicht zu ihm gepasst hat. Es war nämlich Cowboy Chris Jericho. Und das hat ja fast was mit Bret Hart gemeinsam, oder?
Ja, der auch Bret Hart war ja mal ein Cowboy. Also ich würde auch nicht sagen, dass es das beste Gimmick von Jericho ist, was er je verkörpert hat. Das hat er auch relativ schnell fallen gelassen. Interessant ist vielleicht aber auch, wie er auf den Namen Jericho noch gekommen ist, lieber Olaf. Da gibt es ja auch verschiedene Geschichten.
Genau, gibt natürlich einmal den Ansatz, dass, wie gesagt, Chris Jericho ein sehr religiöser Mensch ist, deswegen Jericho. Es gibt einen Comic-Helden, der Jericho heißt. Ich glaube, das ist eher deine Domäne. Ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Kennst du den?
Ja, doch, klar, kenne ich. Das war auch die Geschichte, die ich lange dachte, die so ist, dass Jericho ist einer der Teen Titans gewesen, gerade so Anfang der 90er, hat ja auch so eine gute Wandlung irgendwie durchgeführt. Bei uns hieß die Comic-Serie damals Junge Giganten und Jericho ist quasi der Sohn von Deathstroke, Slade Wilson, einen der Original im Vergleich zu Rip-Off Deadpool übrigens, aber das ist ein anderes Thema. Der ist der Sohn von ihm und der war ein wichtiges Mitglied der Teen Titans damals und auch so ein blonder Mann, und da hat Jericho den Jericho gesehen und hätte ja sein können, dass er von ihm diesen Namen genommen hat.
Genau, und andere Geschichten waren natürlich dann auch die deutsche Metalband Halloween, die es damals gegeben hat. Und Jericho ist sehr tief im Metal und im Rock verankert, das wissen wir, macht ja heutzutage auch selber Musik mit seiner Band Fozzy. Und da gab es eben das Album Walls of Jericho und dass er eben das da daraus übernommen hat. Also er sagt, dass beides geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand.
Und nochmal kurz zu Halloween, das ist ich glaube, das ist auch gerade, weil er auch als Musikfan ist. Halloween ist ja eine bekannte Power-Metal-Band aus Deutschland, die aber in Amerika auch wirklich Kultstatus hat. Die gibt's heute immer noch. Also das ist jetzt nicht so, dass es die nicht mehr geben würde, sondern die sind immer noch mittlerweile alte Mettler, aber die gibt's noch. Die sind noch aktiv und sind immer noch Kult weltweit. Also die in Deutschland kennt man die vielleicht nicht ganz so, es sei denn, man beschäftigt sich mit Metal-Musik, aber die sind auf der ganzen Welt wirklich relativ bekannt.
Genau. Und es sollte dann ja auch relativ bald eigentlich sein erstes Match stattfinden. Also erster Kampf war für den 2. Oktober 1990 geplant gegen James Storm, damals in Ponoka, Alberta, bei einer relativ kleinen Show. Aber das wäre fast gar nicht dazu gekommen, weil es gab ja im Vorfeld dieses ersten Matches, gab es ja eine Familientragödie, Shaggy. Was ist denn da passiert? Da gab es ja Streit zwischen Jerichos Mutter und ihrem Freund damals.
Genau, erstmal, du hast gerade James Storm gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube schon, er heißt natürlich Lance Storm. Aber man kann die beiden auch mal verwechseln. Ja, also wir haben es ja schon gesagt, Jerichos Eltern, die lebten nicht mehr zusammen. Die Mutter hatte einen neuen Freund und da gab es wohl Streitigkeiten. Und in dem Streit hat der neue Partner von Jerichos Mutter die Mutter wohl gestummt. Man weiß es nicht ganz genau. Und die ist mit dem Hinterkopf irgendwie aufgekommen und war danach tatsächlich, der hatte nicht mehr, also querschnittsgelähmt, sagt man das so?
Ja, querschnittsgelähmt war sie, und so sagt man auch so. Und Chris Jericho hat sich natürlich große Sorgen um seine Mutter gemacht, ist zurück nach Hause gefahren, war wutentbrannt natürlich auf den Freund von seiner Mutter und hat auch gesagt, er wird ihn umbringen aber im Endeffekt war es dann so, dass seine Mutter ihn quasi dazu gebracht hat, dann auch seine Karriere weiterzuverfolgen. Als sie dann wieder bei Kräften gewesen ist, hat sie dann mit ihm geredet und er hat dann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du hier irgendwie dein Leben verbockst und ich möchte auch nicht, dass du dein Leben jetzt auf mich ausrichtest. Ich schaffe das, ich bin stark genug und ich bekomme hier Hilfe und ich habe genug Menschen. Verfolge du deinen Traum, und sein Traum war eben Wrestler zu werden. Den hast du so lange verfolgt. Geh das bitte an und nimm da keine Rücksicht auf mich und wirf nicht alles, was du jetzt dir erarbeitet hast, hier für mich über Bord. Und das ist was Jericho auch bis heute seiner Mutter natürlich sehr, sehr hoch anrechnet. Und
sie hat ihm auch gesagt, dass sie stolz auf ihn ist, wie er seinen Weg gegangen ist und auch stolz darauf ist, was er tut. Und er soll einfach das Beste aus sich machen und sie weiß, dass er es schafft. Und das sind richtig krasse Worte von einer Frau, die gerade so ein Schicksal hinter sich hat. Und das hat, glaube ich, an Jericho dann nochmal beflügelt.
Genau das. Und erstes Match dann am 2. Oktober 1990 gegen Lance Storm. Hast du übrigens gewusst, dass Lance Storm damals noch einen kleinen Beinamen gehabt hat?
Sag mir, wie der Beiname hieß.
Er hieß Lance T. Storm und das T steht für Thunder.
Aha, und das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Siehst du, das, jetzt weiß ich aber wieder, was ich dann nutzen darf bei den Helden aus der zweiten Reihe, wenn wir über Storm reden. Ich glaube, wir haben jetzt nach 30 Minuten über Jericho schon geredet und jetzt steigt er endlich das erste Mal offiziell in den Ring. Schon spannend. Wir haben, glaube ich, noch nie bei einem Personality-Podcast so lange die Vorgeschichte besprochen, bis es zum ersten Match irgendwie kam. Ich würde gerne mal ganz kurz einen Ausblick wagen. Wenn das schon mal das erste Match war, die beiden, die auch immer noch wirklich eine enge Bindung haben, das muss eigentlich auch, ich glaube, Lance Storm ist nicht mehr aktiv, aber eigentlich muss es auch das letzte Match von Jericho sein. Dann würde sich wirklich ein Kreis schließen und das würde ich ihm gönnen.
Ja, das wäre irgendwie eine schöne Geschichte. Bin ich auch komplett bei dir. Es war ja auch immer schön, wenn man die beiden noch mal aufeinander hat treffen sehen, weil da war die Chemie war da. Und das hat ja auch dafür gesorgt, dass die beiden dann in der Anfangsphase ihrer Karriere ein Tag-Team gebildet haben, Shaggy, die Thrillseekers.
Ja, da noch nicht unter dem Namen Thrillseekers. Der Name kam dann erst später bei ich glaube, Smoky Mountain kam der Name erst richtig raus. Damals sind die noch als Sudden Impact angetreten damals. Das war der erste Tag-Team-Name, den die beiden zusammen als Tag-Team hatten. Und die haben sich ja auch, wie wir es gesagt haben, gleich relativ gut verstanden und sind dort dann in Kanada auch oft auf andere Wrestler getroffen, die wir heute auch sehr, sehr gut kennen.
ja, da waren einige dabei. Also da muss man nur sich mal die Liste anschauen, wer damals zu dieser Zeit irgendwie groß geworden ist. Und da fallen natürlich Namen wie Adam Copeland, also Edge. Es kommt auch ein Name wie Jason Rizzo, Christian oder auch eben Terry Garin, das ist Rhino, auf. Das hat man ja auch immer wieder mal in Storylines irgendwie verpackt, dass diese Leute dann eine ähnliche Karriere gemacht haben. Aber erstmal war es hier für Chris Jericho wirklich so, dass er hier die ersten Matches in Kanada bestritten hat und sich da einen Namen gemacht hat. Aber, das muss man auch sagen, er hat dann auch relativ schnell den Sprung ins Ausland geschafft. Also dann hat er in Japan gewrestelt bei FMW, auch da unter anderem ganz aktuell passend irgendwo mit Leuten wie dem Atsushi Onita im Ring gestanden, mit dem Tarzan Goto, mit Riki Fuji und noch einigen anderen, die wir hier noch nennen könnten, also Masashi Honda zum Beispiel, ist da noch einer, der da auffällt. Und auch ein Horace Boulder und der Gladiator sind übrigens dabei. Das ist dann schon jetzt 1991. Horace Boulder und die Gladiator kennt man auch, Shaggy.
Ja, Horace Boulder ist niemand Geringeres als Horace Hogan.
Genau.
Und der Gladiator wird dann wahrscheinlich Mike Awesome sein.
Yes, genau das. Auch da wiederum witzig, wie sich da die Karrieren überschneiden. Und
ich würde sagen, beide erwähnte unterschiedlich qualifiziert fürs Wrestling.
Ja, aber trotzdem, Jericho hat hier seinen Weg gegangen. Natürlich dann auch damals schon, sah ein bisschen aus wie ein Shawn Michaels Rip-Off, was ich ja gerade eben schon angekündigt habe, weil er hat einfach in Shawn Michaels ein riesengroßes Vorbild gesehen, Shaggy.
Ja, klar, der leichtgewichtiger Wrestler, der sich dann an der Anfangszeit, als es wirklich die Zeit der großen Wrestler so ein bisschen nach und nach abgelaufen ist, als jemand, der schon immer hervorgestochen hat, der auch mit den großen tolle Matches abliefern konnte, der aber auch aufgrund oder auch wegen seiner Statur trotzdem Erfolge hatte. Und das, klar, das ist dann auch ein kleingewachsenerer, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn man Jericho gegen andere Wrestler aus der heutigen Zeit sieht, Wrestler sich dann auch so durchsetzt. Klar, nimmt man dann einen Shawn Michaels, einen Bret Hart auch als große Vorbilder. Und Jericho ist damals einen Weg gegangen, den viele Wrestler damals gegangen sind. Er hier im Extrem. Man hat die Territories, man hat aber auch die verschiedenen Länder mal durchgegrast, um verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Und das machen die Wrestler heutzutage ja, also zumindest die meisten nicht mehr. Die kriegen relativ jung einen Ausbildungsvertrag bei der WWE beispielsweise und viele bleiben dann ihr Leben bei der gleichen Liga. Damals war das nicht so. Damals musste man, oder um besserer Wrestler zu werden, so hat sich Jericho, hat es zumindest gesehen, wirklich verschiedene Stile sich aneignen. Und da ist Jericho ja auch Meister gewesen.
Genau, also das ist ja auch wirklich das, was ihn dann ausgemacht hat, dass er da auch wirklich gelernt hat. Und das ist eben auch wichtig für einen Wrestler, weil damals war das irgendwie notwendig, dass du eben gerade als kleinerer Wrestler musstest du dich davon absetzen und als kleinerer Wrestler hast du dann eben auch probiert, neue Techniken zu lernen. Japan ist da eine wichtige Geschichte gewesen, um die Härte zu lernen, um auch da wieder andere Einflüsse zu bekommen. Die nächste Station für ihn ist Mexiko gewesen, Shaggy. Und da gibt's ja, wo wir gerade beim Thema Namen gewesen sind, auch diese ulkige Geschichte irgendwo, wo man ja per Fanvoting hier einen Namen für ihn gesucht hat.
Ja, und da gab's ein paar Sachen zur Auswahl und es ist ja fast ein ganz schlimmes Gimmick geworden. Ein Gimmick, also ich hätte es wahrscheinlich gut gefunden, aber ich glaube, seiner Karriere hätte es nicht gut getan. Es gab tatsächlich die Wahl zwischen dem Golden Lion, Leon Doro, quasi spricht man das so aus? Ich kann
irgendwie nicht so.
Gut. Irgendwie so. Und die andere Wahl war He-Man-Maske. Tatsächlich He-Man von den Masters of the Universe angelegtes Gimmick mit so einer Maske. Und ja, zum Glück ist es tatsächlich der andere Name geworden. Der Lion, da war damals auch geboren, später ja dann aus dem Leon Doro, also dem goldenen Lion, wurde ja dann auch der Corazon de Leon, also das Lionheart, was er ja lange dann auch noch getragen hat.
Genau, und da war es dann aber so, dass das zum Glück ist es nicht auf He-Man gekommen, weil es wäre wirklich auch der Plan gewesen, ihn da in ein komplettes Outfit reinzustecken, ne? Also mit dem Bobschnitt, also den entsprechenden Haaren, mit den Boots, die er dazu getragen hätte, also auch da mit Fell besetzt und allem, was da irgendwie zugehört. Also ich hätte es gern mal gesehen, muss ich sagen.
Ja, der wäre dann als Prinz Adam wahrscheinlich zum Ring gelaufen und dann so wie halt, als er hätte wahrscheinlich als Prinz Adam noch gekämpft und dann aber kurz vor Ende, als er von der Niederlage steht, hätte er sich rausgehalkt, indem er sich quasi das sein Schwert gezogen hätte, nach oben gehalten, bei der Macht von Quaskal geschrien hätte und hätte sich dann verwandelt und dann gäbe es am Ende den Sieg mit dem Blackjob. Nein, das ist jemand anders.
irgendwie sowas. Shaggy macht auch gerade Fantasy Wrestling. Ja, also das war dann so 92 rum. Die Promotion, für die er damals da angetreten ist, war PHIL, und das ist die Abkürzung für Federación Internacional de Lucha Libre.
Also, Federación.
Monterrey, Mexiko war das damals. Also, das ist so eine der bekanntesten Geschichten, die man irgendwie über Chris Jericho kennt, aber wir haben es gerade gesagt, also, er ist da wirklich viel rumgekommen. Also, er hat ja auch in Deutschland teilweise dann später im Verlauf gekämpft. FMW in Japan ist eine Station gewesen. Und
CMLL. Mexiko, ja genau, in Mexiko ist er relativ schnell zu CMLL. Das ist ja zu dem Zeitpunkt, ja, war das mit die größte, ist ja auch immer noch eine der zwei größten Ligen in Mexiko. Und da hat er dann auch so Leute wie Nico Casas kennengelernt, der ihn auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, von dem er dann tatsächlich viel von dem Lucha Libre-Stil auch gelernt hat. Und hat da auch schon, ist da schon auf Legenden wie den Silver King oder auch Ultimo Dragon getroffen. Aber Nico Casas ist eine ganz besondere Inspiration für ihn damals gewesen. Und er war ja da bei CMLL auch erfolgreich, muss man sagen.
Genau, also da hat er auch schon die ersten Erfolge feiern können, und im Nachgang, wir springen da jetzt so ein bisschen durch, um es mal zu erklären, wo Chris Jericho hier überall Station gemacht hat. Wenn wir jetzt jede einzelne Promotion und jede Storyline hier durchreden, dann brauchen wir, glaube ich, 3 oder 4 Podcasts, weil er da so aktiv gewesen ist. Er war ja auch noch bei War, und War, das war ja damals Wrestling and Romance, auch eine japanische Promotion, die wir hier gesehen haben. Da ist er als Lionheart aufgetreten und auch mit Lance Storm zusammen dann schon. Nee, stimmt gar nicht, Lance Storm kam später, es war bei Smoky Mountain, aber dann eben hier als Lionheart. Und dann im Nachgang, nach War, kam Smoky Mountain dran. Und dann eben hat man aus Chris Jericho und Lance Storm, aus den alten Freunden, hat man ein Tag-Team gebildet. Und das ist vielleicht auch was wir jetzt hier nochmal ansprechen sollten. Warum waren denn die Thrill Seekers auch für Smoky Mountain eine wichtige Nummer?
Tatsächlich war das relativ parallel mit War und Smoky Mountain Wrestling. Das war im gleichen Jahr auch, als er da auch, man hat ja damals in den verschiedenen Territorien auch verschiedene Stories. Bei Smoky Mountain, die hatten eine relativ gute Tag-Team-Szene auch generell. Das war ja niemand Geringeres als Jim Cornette, der dafür verantwortlich war für Smoky Mountain Wrestling, der ja auch viel von dem Südstaaten-Wrestling-Flair da reingebracht hat. Man hatte den Rock'n'Roll Express als so das legendäre Tag-Team. Man hat mit den Heavenly Buddies quasi eine Art Rip-Off von Midnight Express entwickelt, was aber, ich finde, trotzdem funktioniert hat. Man hatte dann noch mit Rex King und Steven Doll auch ein super Tag-Team, die damals auch so als Southern Rockers auch zeitweise angetreten sind, später vollkommen unter Wert bei der WWE als Well Done verkauft wurden. Die waren aber damals auch ein sehr, sehr gutes Team. Aber die jungen Thrill-Seekers, die man hier hatte mit Lance Storm und Chris Jericho, die haben sich nochmal abgehoben. Da sind sie mir auch, da habe ich sehr viel über dieses Team gelesen, und ich habe mich damals intensiver mit den beiden auch beschäftigt. Und ab da waren beide also schon zwei meiner Lieblinge. Da habe ich das erste Mal so richtig viel von denen dann auch versucht zu sehen. Das war natürlich in der Zeit schwierig, aber viel gelesen auf jeden Fall über die beiden. So, die waren irgendwie so ein bisschen wie die jungen Rockers, wirklich so zwei junge Leute, die technisch sehr versiert waren, super gute Tag-Team-Moves hatten, schnell waren. Und ja, damals war High-Flying ja jetzt nicht so präsent im amerikanischen Wrestling. Die haben das aber auch hingebracht. Die hatten super Dropkicks. Beide fantastisch. Dieser Double-Dropkick von den Thrill Seekers war damals eines der besten Tag-Team-Manöver, die ich je gesehen hatte. Also die Thrill Seekers haben sich schon sehr hervorgetan damals. Man hat da schon gesehen, okay, aus beiden könnte wirklich ein riesengroßes Tag-Team werden.
Genau, und da gab es ja dann auch gleich eine große Fehde zwischen den Thrill Seekers und den Heavenly Bodies, wo auch ein Jim Cornette im Mittelpunkt gestanden hat und eine Torte. Und wir wissen, wenn Torten im Wrestling zugegen sind, dann gibt's eine ins Gesicht, und die hat Jim Cornette bekommen. Daraus hat sich dann eine Fehde zwischen den beiden Teams ereilt. Das Witzige hier ist eigentlich, dass es ein Match zwischen den beiden Teams gehen sollte. Und Chris Jericho hat sich beim Aufwärmen quasi, hat im Ring noch trainiert und hat sich da den Arm gebrochen, also legit den Arm gebrochen vorm Match quasi. Und musste dann aber seinen Arm bandagieren entsprechend und hat den Kampf trotzdem durchgezogen. Aber man muss sagen, da das ein großes Match gewesen sein sollte und ein großer Brawl gewesen sein sollte, sollte sich Jericho hier auch bladen. Dummerweise geht natürlich sowas mit einem Arm in der Schlinge und einem Cast nicht so gut. Dadurch hat er ein bisschen, ich sag mal, sich verschnitten, um es ganz vorsichtig auszudrücken, und muss wohl unfassbar geblutet haben und muss wohl wirklich da ein sehr, ja, blutiger Anblick gewesen sein. Aber auch das gehört da dazu. Also in der heutigen Zeit ist es undenkbar, dass jemand mit einem gebrochenen Arm in den Ring steigt, Shaggy.
Ja, klar. Undenkbar natürlich, da achtet man auf jeden Fall deutlich mehr auf die Gesundheit. Aber es war halt damals vieles anders. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Bleiben wir nochmal bei der Zeit in Japan. Da ist er nämlich auch auf ein paar Leute getroffen, die später noch eine ja entscheidende, entscheidend wichtig für die Karriere eines Jerichos waren. Er hat da auch Matches mit einem Wild Pegasus gehabt, unter anderem. Und das ist ja jemand, den wir auch kennen, auch ein Kanadier, der dann auch für Furore später gesorgt hat auf mehreren Ebenen. Chris Benoit die beiden haben sich ja auch relativ gut verstanden. Und Benoit, der in Amerika, in Nordamerika, jetzt nicht unbedingt auch Kanada, sondern auch in den USA schon mehr Fuß gefasst hatte als in Jericho, war auch einer dann der großen Fürsprecher für einen Chris Jericho.
Chris Jericho wäre doch fast mal der Wrestling-Bruder von Chris Benoit geworden. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Er wäre fast mal Rob Benoit geworden.
Spannend.
Damals kanadischen Promotion. Man hat es doch fallen lassen, weil irgendwie der Promoter fand, dass die beiden sich ähnlich sehen, wo ich mir auch frage, wo? Ich habe keine Ahnung. Egal. Also Japan war auf jeden Fall eine große Heimat für Chris Jericho. Über die Jahre Mexiko, Smoky Mountain, haben wir gerade schon alles angesprochen. Und du hast gesagt, Leute wie einen Ultimo Dragon, mit denen er dann im Ring gestanden hat, auch Leute wie einen Hector Garza, Arashi und wie sich alle heißen, mit denen hat er allen im Ring gestanden und dadurch lernst du natürlich auch mit der Zeit und mit den größeren Namen. Er war dann auch bei der IWA zugegen immer wieder. Und mit den größeren Namen kommt natürlich auch die Aufmerksamkeit von außerhalb. Und ich glaube, so richtig im amerikanischen Mainstream, weil das müssen wir auch mal hier an der Stelle sagen, also er hat ja größtenteils das wirklich nur in Japan gewrestelt, in Mexiko, teilweise auch noch in Deutschland, da gibt es relativ wenig Aufzeichnungen zu, aber so die erste Promotion, wo er dann wirklich auch auf dem amerikanischen, also in den USA quasi gewrestelt hat, das war ja wirklich die ECW Shaggy und da sind wir schon im Jahr 96.
Ja, also nach Smoky Mountain, die ja auch zumindest in den Südstaaten schon sehr präsent waren, die waren jetzt nicht unbekannt, aber die ECW ist dann doch noch mal eine Nummer größer gewesen und da war er jetzt nicht lange, aber da ist er auch fürsprechend von, ich habe es gerade angesprochen, einem Benoit und Perry Saturn kannte einen Jericho auch. Die sind auf Paul Heyman zugegangen, haben gesagt, hier einer seiner größten Fürsprecher, Mick Foley, ja auch, der Jericho auch schon jetzt ein paar Mal erlebt hatte und ihn gesehen hatte. Gerade Mick Foley ist, glaube ich, beeindruckt gewesen von, du hast gerade das Match angesprochen mit Ultimo Dragon. Da hat er eins gesehen und war wirklich sehr, sehr überzeugt von Jericho, hat sogar Paul Heyman ein Videoband von diesem Match gegeben und hat gesagt, den müssen wir haben, den musst du holen. Und Paul Heyman hat sich das nicht lange sagen lassen, gerade wenn so viele Leute auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, Jericho, das ist ein wirklich guter, der könnte uns bereichern, hatte ihm auch ein Angebot gemacht und Jericho durfte sich zumindest für ein paar Wochen dort blicken lassen und war auch da relativ erfolgreich, auch wenn er nicht lang da war.
Es waren ein paar Monate, die er da gewesen ist, aber war er dann auch direkt in einer Fehde quasi verstrickt. Hat erste Matches bestritten gegen Leute wie einen Damien 666 stelle ich jetzt nicht als großen Gegner da, aber zum Beispiel gegen Taz hat er bei ECW Massacre und Queens Boulevard sehr schnell verloren. Da war Taz gerade auf dem Weg nach oben, hat dann aber auch Matches gegen Mikey Whipwreck bestritten, Too Cold Scorpio, hat einen Title-Match gegen Raven gehabt, was er dann aber auch verloren hat. Hat dann aber im Verlauf auch in diese Fehde der Pitbulls und hier Shane Douglas und Triple Threat mit eingegriffen und konnte sich ja dann sogar bei Hardcore Heaven 96 den Titel von Pitbull Number 2 holen. Das war damals der ECW World Television Title, den er dann auch in der Folge einige Male verteidigt hat, unter anderem in einem 30-minütigen Time Limit Draw gegen Shane Douglas dann. Das war aber bei einer normalen Show. Und im späteren Verlauf hat er den Titel dann auch wieder verloren, logischerweise. Aber das hier war schon mal, ich sag mal, eine erste Hausnummer für ihn. Wo er sich dann der Titel hat er hinterher an Shane Douglas abgegeben, aber es war trotzdem schon mal eine Möglichkeit, um sich hier zu zeigen. Und das hat ja dann wiederum die Aufmerksamkeit der WCW erregt, Shaggy.
Genau, die WCW hat ja damals sehr gerne gewildert, unter anderem auch bei ECW und hat da schon mal sich die Talente angeschaut, die man ja jetzt vielleicht nicht im Main Event bei sich einsetzt, aber die Undercard sehr bereichern. Da hat man ja sehr, sehr viele Cruiserweights auch geholt, auch aus Mexiko. Und da möchte ich gerade noch mal auf den Einnahmen eingehen, die du gerade so ein bisschen abgewertet hast. Damien 666 ist tatsächlich ein großer Star in Mexiko gewesen. Klar, kennt man ihn vielleicht auch dann eher durch seine Geschichte bei der WCW, wo er auch eher auf einem Level wie andere mexikanische Legenden, El Dandy, Silver King war, aber in Mexiko selber waren das große Stars, alle drei. Das vielleicht noch mal zur Vollständigkeit. Das letzte Match hatte er übrigens gegen Too Cold Scorpio bei ECW und dann startete er wirklich ja bei World Championship Wrestling bei der WCW und hatte gegen niemand Geringeres als Alex White sein erstes Match. Das war im August 96.
Genau, und das war bei Nitro damals und da hat er sich dann eben in seiner Lionheart-Persona gezeigt, also wirklich als absolutes Babyface. Und das war auch so ein bisschen das Problem, dass man anfangs nicht so genau wusste, wo will man eigentlich mit Jericho hin. Er hatte da nicht so richtig Mic-Time bekommen, sondern er war einfach da. Er wurde eben angekündigt so als Shooting-Star, als Blutschipper und war fast schon, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu lieb. Und ich glaube, das ist auch das, was damals einfach nicht so richtig in die Zeit gepasst hat. Also das war ja dann schon die Zeit der NWO und dieser ganzen Geschichte. Da ist er wirklich ein bisschen hinübergefallen, hat sein erstes Pay-Per-View-Match gegen Chris Benoit bestritten bei Four Brawl, hat dann auch immerhin dann aber, wenn man so ein bisschen weiter guckt, auch die ersten Erfolge, die er dann gefeiert hat, nämlich dann auch 97 den Cruiserweight-Title, den er sich von Six geholt hat und dann auch im späteren Verlauf nochmal von Alex Wright. Aber da muss ich trotzdem sagen, richtig spannend wurde es eigentlich erst, als Jericho hier diese Fehde mit Rey Mysterio begonnen hat und dann auch wirklich sich langsam als Heel darstellen konnte. Also das war, finde ich, auch eine Zeit, wo er dann wirklich für mich auch wirklich auf den Radar gekommen ist.
Ja, jetzt gehe ich vollkommen mit dir, weil so die Face-Zeit, so als aalglatter Face, das war schon schwieriger. Also da ist er auch ein bisschen untergegangen. Der durfte nicht, wie du es gesagt hast, nicht viel am Mike sagen, wobei man sagen muss, der konnte das schon, aber er durfte sich halt einfach nicht beweisen, weil warum soll man im Face so die Mic-Time geben? Was will der denn da irgendwie dann sagen? Aber mit seinem Heel-Turn, und da war er ja jetzt schon, wir sind ein bisschen gesprungen, weil einfach nicht so viel passiert ist in der Zeit. Das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre später circa. Das sind ja jetzt schon in 98, als es den Heel-Turn gegen Rey Mysterio gab. Und ab da, spätestens da, muss ich sagen, war ich ein Jericho-Fan. Ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Da hat er dich dann auch final überzeugt, dass viel mehr in ihm steckt als die Grinsebacke.
Ja, also Jericho war natürlich damals eine Midcard-Attraction. Wenn man so 97 schaut, dann war er ja auch noch mal bei New Japan zugegen. Das dürfen wir vielleicht auch noch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und hat da beispielsweise, das war ja dieser Talent-Exchange dann logischerweise auch. Also da gab es ja dann auch die Zusammenarbeit von WCW und New Japan. Da hat man dann Leute rübergeschickt. Aber stand dann auch beispielsweise mit Leuten wie Jushin Liger, El Samurai, Koji Kanemoto im Ring. Auch das wiederum so eine kleine Auszeichnung. Aber er hat nicht die großen Matches gehabt. Klar, da waren dann mal so 97, Anfang 97, diese typischen Workhorse-Matches dabei, ne? Also beispielsweise beim Super Brawl 7 gegen Eddie Guerrero, der damals US-Champion gewesen ist. Aber die großen Geschichten waren da nicht dabei.
Die waren nicht dabei, das stimmt. Deswegen springen wir gleich auch zum Heel-Turn 98. Aber ich würde gerne, du hast gerade die New Japan-Zeit angesprochen, noch mal ganz kurz da auf sein Gimmick eingehen, weil er ist ja, man hat ja am Anfang versucht, ihm ein anderes Gimmick auch zu geben. Es war die Talent-Exchange-Sache, aber er ist ja nicht am Anfang nicht als Chris Jericho angetreten, sondern tatsächlich unter einer Maske. Das war auch, man hatte oft Wrestler, die so einen Erzfeind haben. Gerade die maskierten Wrestler, jemanden, der Ultimo Dragon hatte mal zeitweise den Ultimate Dragon als Nemesis, aber ein Liger sollte auch Yushin Thunder Liger, leicht anders geschrieben, die böse Variante des Ligers haben. Und da steckt dann niemand Geringes als Chris Jericho drunter, ganz am Anfang. Und der ist aber mit der Maske überhaupt nicht zurechtgekommen. Der hat sehr, sehr gebotscht in seinem Match als Yushin Thunder Liger. Und dem wurde die Maske wieder abgenommen und dann ist er weiter als Jericho angetreten, als Lionheart dann auch. Aber das war eine Zeit, wo er als großer Nemesis von dem Original-Liger hätte aufgebaut werden sollen.
Genau, also er war auch noch Teil bei den Best of Super Juniors, da hat er auch noch mitgewrestelt 1997, auch das der Vollständigkeit halber sei das hier nochmal erwähnt.
Und das war, Entschuldigung, da war ich ein großer Fan in der Zeit von New Japan, ja. Auch gerade die Super Juniors Zeit mit den großen Leuten, da war ja auch immer noch ein Benoit auch in diesem Exchange Teil dabei, der als früher Pegasus Kid, dann Wild Pegasus, hier auch so Leute wie Black Tiger, niemand geringeres Eddie Guerrero unter einer Maske angetreten sind, aber auch so wirklich mein Lieblingswrestler damals, Koji Kanemoto, Lieblings-Japan-Wrestler, aber auch jemand wie Shinjiro Otani, die damals neben Liger natürlich diese Division getragen haben. Das ist, glaube ich, die große Zeit damals gewesen, der Junior-Division. Das ist ja auch das, was dann die WCW auch gerade auch aufbauen wollte. Die haben es in Mexiko gesehen, aber die haben natürlich auch die Matches in Japan gesehen, die herausragend waren, die immer die Showstealer waren. Und deswegen wollten sie da auch die Leichtgewichte dann wirklich gut aufbauen. Genau. Oder zumindest einsetzen.
Bei den Best of Super Juniors 97 ist er unter anderem auf Leute wie einen Yoshihiro Tajiri getroffen, El Samurai, Robbie Brookside war damals dabei und eben Shijiro Otani, den du gerade eben schon erwähnt hast. Da war er eben dann, waren unter anderem seine Gegner hier. Er hat nicht gewonnen, das Ding oder so, aber auch da wieder eine Möglichkeit, mit den großen Namen zu arbeiten. Und das ist dann eben auch schon mal wirklich eine wichtige Geschichte. Er ist dann zurück aus Japan gekommen, wir sind jetzt noch mal ein bisschen zurückgehüpft. Dann dieser Sieg gegen Six, hat sich da den Light Heavyweight Title geholt, hat den aber auch kurze Zeit später erstmal wieder an Alex Wright verloren, dann danach wieder gewonnen und dann im Anschluss an Eddie Guerrero bei Fall Brawl 97 wieder verloren. Und wir wissen, Eddie Guerrero und Chris Jericho, bei den Matches kann man eigentlich nie was falsch machen, aber Jericho dümpelte dann so ein bisschen hin, man wusste nicht genau, wohin mit ihm, er hat auch dann viele Matches irgendwo verloren, gerade gegen die größeren Matches. Wir hatten dazwischen noch dieses ominöse Ding bei Halloween Havoc 1997, das hatten wir auch schon im Watch-Along gegen Gedo, wer sich dran erinnert, Gedo damals mit einem ganz furchtbar gelben Outfit übrigens und sehr vielen Botches in dem Match, also da waren wir sehr verwundert drüber, das weiß ich noch. Aber lass trotzdem mal hier diesen kleinen Sprung wagen Richtung Heel-Turn, Shaggy. Wie ist denn das damals abgelaufen? Was ist denn da passiert? Weil diese Geschichte mit Chris Jericho gegen Rey Mysterio, das war ja schon, das war schon eine große Nummer. Also da hat man dann auch auf einmal gemerkt, so huch, da passiert ja auf einmal was.
Ja, Mysterio, der hatte sich ja innerhalb von kurzer Zeit zu einem der großen Fanlieblinge entwickelt. Die Leute mochten ihn sehr, gerade auch aufgrund seines innovativen Stils. Da hat man schon Der ist herausgestochen aus der ganzen Masse an Lucha Libre Wrestlern, die man da irgendwie hatte. Und man hat da schon gesehen, Rey Mysterio, das ist trotz seiner Körpergröße ein ganz großer. Und den hat man auch genutzt, die Beliebtheit eines Rey Mysterios, um wirklich dann auch Jericho zum Heel zu turnen. Man wollte es probieren und das war ja quasi der Gegner. Hier hat es ein Jericho geschafft, Rey Mysterio mit seinem Laienthema zu besiegen, hat aber auch im Vorfeld ganz oft die Beine bearbeitet, das Knie bearbeitet und nach dem Match sogar ja Mysterio verletzt mit einer Werkzeugkiste, die er unterm Ring hervorgekramt hatte, so dass ein Rey Mysterio längere Zeit ausfallen musste. Und da hat er sich natürlich dann auch den Wut des Publikums auf sich gezogen, natürlich aber auch den Wut der Freunde von einem Rey Mysterio. Und der neue Heel Chris Jericho war geboren.
Ja. Genau das. Also Mysterio war ohnehin verletzt und musste eine Auszeit nehmen. Das war geplant und man hat diese Auszeit dann quasi genutzt, um hier diese neue Heel-Persona von Chris Jericho nochmal darzustellen. Und wenig überraschend ging das dann auch eben mit der nächsten Fehde weiter und das war mit Juventud Guerrera. Und da haben wir dann eben auch diese Geschichte mit Maske gegen Titel gehabt, was dann ja bei Super Brawl 8 stattfand. Und Jericho hat ja diese ganzen Sachen dann immer bei sich getragen, das muss man auch mal sagen. Ne? Also er hat ja dann wirklich auch dieses Mask vs. Title Match hat er ja gewonnen, Ruvi musste sich demaskieren. Jericho hat natürlich dann wie immer lustig drüber gemacht, so haha, setz die Maske besser wieder auf und so. Hier war es dann aber eben so, dass er die Maske dann auch mit sich getragen hat. Und diese Geschichte des, ja, ich nenne es mal Item Collectors, die hat sich ja dann weiter fortgesetzt. Er hat ja dann Fäden gegen Prinz Iokea gehabt, auch gegen Disco Inferno. Und von denen allen hat er irgendwie was gehabt, sodass er hinterher, es sah schon fast ein bisschen witzig aus, Shaggy.
Ja, Trophäen, die er mit sich rumgeschleppt hat. Und das war schon cool. Also das mochte ich sehr, weil er auch immer damit geprotzt hat. Hier, das ist da und daher und das habe ich da. Und das war schon toll. Was dann aber auch toll war die Fehde, die darauf folgte, weil aus dem Wrestler, den wir alle mochten, aber wo wir gesagt haben, der hat vielleicht nicht das beste Charisma, aber der ist im Ring gut, hat Jericho auch, was die charismatische Darstellung angeht, wirklich das Maximum aus einem Dean Malenko rausgeholt, wie ich finde. Das war eine der größten und besten Fäden in dieser Zeit auch. Und daraus ist ja auch eines unserer Lieblingssegmente aller Zeiten hervorgekommen, diese Geschichte von Man of the Thousand and Four Holes, als Jericho das erste Mal eine Liste vorgegraben hat und die vorgelesen hat. Das war ein großer Moment, oder?
Ja, generell natürlich die Interviews, die damals in Jericho gegeben hat, waren ja schon deutlich anders als das, was er da als Babyface gezeigt hat. Also dieses Spielen zum Beispiel mit den Namen, wo er dann ja weiß ich nicht, die Announcer falsch genannt hat oder die Offiziellen, er hat einen J.J. Dillon zum Beispiel, hat er dann Jojo Dillon genannt und all solche Kleinigkeiten haben da mit reingespielt. Dazu dieses total over the top mit den Trophäen, die er mit sich rumgetragen hat. Jericho war damals jemand, der hat schon funktioniert und der hat schon da seine eigene Persönlichkeit mit eingebaut und hat auch die Freiheiten genutzt, die die WCW damals ihm gegeben hat. Das hat er ja auch in seinem Buch geschrieben, dass den Leuten war es halt egal, was du da machst. Ne? Du hast keinerlei Kontrolle von jemand anderem und das konntest du nutzen oder es konntest eben sein lassen. Und Jericho hat probiert, da eben mit seiner eigenen Kreativität, die er ja von Haus aus mitbringt, eine eigene Persönlichkeit zu erschaffen. Und das hat er in meinen Augen auch geschafft, weil der war jemand von den vermeintlichen Cruiserweights, die eigentlich gar nicht so im Fokus stehen sollten, der ist trotzdem, hat man gemerkt, dass er Aufmerksamkeit kreiert. Und es gab immer mehr Schilder im Publikum, obwohl er hier gewesen ist. Er hat große Stories da kreiert mit den entsprechenden Kompagnons da an seiner Seite. Und die Geschichte mit Dean Malenko, die schreibt sich ja auch quasi so ein bisschen von selbst, weil die beiden charakterlich einfach so extrem unterschiedlich gewesen sind. Und da hat ja Jericho auch so ein bisschen rumgespielt, sagen wir es einfach mal so. Er hat ja dann beispielsweise Lenny Lane auch mal vorgeschickt mit der Ruby-Maske in den Ring. Der wurde dann von Dean Malenko besiegt als Chris Jericho quasi. Und dann kam raus, das ist jemand anders. Es gab diese Auszeit, die Dean Malenko dann eine Zeit lang genommen hat, weil er dann eine Pause quasi erstmal eingelegt hat. Das hat man dann aber auch genutzt, um eben dieses Segment mit den 1004 Griffen irgendwo da anzubringen, was ja auch ein Rückgriff eigentlich auf alte Wegbegleiter von Chris Jericho gewesen ist. Ne? Das war auch noch so eine schöne Anspielung irgendwo. Aber ja, die Storyline mit Dean Malenko, absolut wichtig. Und wir haben dann auch Dean Malenko gesehen, der dann auch maskiert zurückgekommen ist. Was ist Cyclope, als das, was ich verkleidet hatte, Shaggy?
Cyclope war es. Ja, da gab es diese Battle Royale, da ging es ja um neuen Nummer 1 Herausforderer auf den Cruiserweight-Titel, den Jericho ja gehalten hat, zu finden. Und ein Dean Malenko durfte nicht mehr antreten, aber ein Cyclope schon. Und deswegen war es am Ende dann Cyclope, der die Battle Royale gewonnen hat und sich da anschließend als Dean Malenko demaskiert hatte. Und das war auch ein geiler Moment. Also ich muss sagen, diese Jericho-Zeit waren für mich oft die Highlights. Die Jericho-Momente waren die Highlights bei Nitro. Das hat schon echt Spaß gemacht und er hat das einfach so gut verkörpert. Da hat man schon gesehen, dass deutlich mehr in ihm steckt, als er eigentlich zeigen darf. Und ich habe mich da schon gewundert, warum die WCW, klar, er war nicht der körperlich Größte, vielleicht lag es daran, aber man hatte auch andere körperlich nicht ganz so große Leute, die man stark eingesetzt hat. Hier hat Jericho einfach das gemacht, was er wollte. Man hat ihn machen lassen, aber man hat ihm nicht die Chance gegeben, wirklich oben mitzuspielen. Und er hat eigentlich da schon, und auch die Fanreaktion, die du angesprochen hast, schon bewiesen, dass er eigentlich hätte da schon oben, weiter oben zumindest mitspielen können.
Ja, also die Fehde gegen Dean Malenko hat er ja auch gewonnen. Das muss man auch hier mal noch so attestieren. Normalerweise ist es ja so, dass eigentlich dann ja das Babyface gewinnt. Also es war aber hier aber so, dass Dean Malenko zwar so seine Comebacks bekommen hat, aber am Ende, wo dann der Titel verteidigt, vakantiert worden ist und dann gab es zwischen den beiden beim Great American Bash das Title Match, das hat Chris Jericho per DQ gewonnen, weil er Dean Malenko seine Emotionen nicht unter Kontrolle gehabt hat. Also
ja, das war auf jeden Fall auch eine gute Geschichte, da hat man Dean Malenko auch klar dargestellt. Aber ich würde dir, glaube ich, widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass Jericho die Fehde gewonnen hat. Klar hat er die Matches final gewonnen, aber so der lachende Letzte war tatsächlich dann doch ein Dean Malenko, der ihm dann auch den Titel gekostet hatte, weil Jericho bei Road Wild in dem Jahr seinen Titel dann an Hufi verloren hatte, an seinen auch einen Fädengegner, und da war Malenko Special Referee und der hat dann auch seine Position so ausgenutzt, dass ein Jericho dann am Ende verliert. Für mich eigentlich nicht der klare Sieger Jericho in dieser Fehde, aber die Fehde war dann auch erstmal beendet und es sollten neue Titel folgen.
Ja, er hat natürlich auch nochmal ein Match gehabt hier gegen den zurückkehrenden Rey Mysterio beim Bash at the Beach und auch da hat er dann eben verloren. Du hast diesen Punkt quasi übersprungen. Also auch da hat Dean Malenko eingegriffen und hat da dafür gesorgt, dass Jericho verliert. Ja. Dann hat Jericho den Titel nochmal zurückgewonnen, beziehungsweise ihn sich zurückdiskutiert irgendwo. Und dann kam das Road Wild Match. Du hast den Bash at the Beach hast du übersprungen. Aber egal.
Kann mal passieren.
Genau. Auf jeden Fall hier Jericho dann eben weiterhin auf Titeljagd und der nächste Titel, der dann für ihn auf dem Plan stand, war der World Television Title. Und den hat er damals ja dann von Stevie Ray gewonnen. Auch der war mal TV-Champion.
Nee, tatsächlich war es, der war mal TV-Champion, aber es war anders. In dem Fall hat er, war es Booker T, der, stimmt, der TV-Champion ja, ja. war und der aber verletzt war. Also Jericho hatte eine kleine Fehde mit Booker T. Booker T konnte nicht antreten und schickte seinen großen Bruder vor, der, ja klar, körperlich etwas größer ist, aber im Ringpotenzial und auch von der Art und Weise zu kämpfen, kleiner war als ein Booker T. Das Match war jetzt nicht so cool, aber es war dann Jericho, der Stevie Ray statt Booker T quasi gepinnt hatte.
Ja, und da begann das ja auch damit, dieser Geschichte, dass Chris Jericho Goldberg hier herausgefordert hat. Shaggy, was war denn da los? Und das ist ja nie wirklich richtig aufgelöst worden zwischen den beiden.
Nee, es ist nie passiert worden, es ist nie aufgelöst. Doch, bei der WWE gab es ja dann später nochmal eine Geschichte. Aber so richtig aufgelöst nicht. Also es ist so, dass die beiden sich aber auch so nicht mochten. Also ein Goldberg mochte das privat auch nicht, dass ein Jericho ihn immer rausgerufen hat. Der wollte nicht gegen einen Jericho antreten. Was hat er davon, hat sich ein Goldberg gedacht. Der ist deutlich kleiner. Er ist nicht so ein Major-Star wie ich. So war Goldberg damals auch drauf und ist vielleicht auch immer noch so drauf. Wer weiß das schon. Jedenfalls ist es nie wirklich zu dem Match, zu der Geschichte dann letzten Endes gekommen. Es gab immer ein paar Herausforderungen, die ein Jericho gestellt hat. Hat sich ja dann auch Verstärkung noch geholt. Ein Goldberg hatte ja auch wenn er bei seinem Entrance auch immer Bodyguards dabei und da brauchte natürlich ein Jericho auch einen passenden Bodyguard in dieser Geschichte.
den guten Ralphus, den er sich noch dazu geholt hat. Shaggy, wer war Ralphus? Sowas ist dein Metier, muss ich leider sagen.
Ralphus war eigentlich einer der Mitarbeiter der WCW, der als Truckfahrer da aktiv war. Die Gerätschaften, die Technik, die Ringe, die mussten ja immer auch von Ort zu Ort gefahren werden. Und da hat man wirklich fest eingestellte Leute, die zum einen die Sachen abbauen, aufbauen und so weiter. Man hat auch Leute, die Sachen einfach transportieren. Und Ralphus war einer der Truckfahrer. Der hatte nur so einen wirklich interessanten Look. Sagen wir es mal so. Der war schon ein bisschen kräftiger, war schon älter, schütteres Haar, nicht mehr alle Zähne im Mund. Und den hat Jericho gesehen, durch Zufall, und hat ihn angesprochen und hat gemeint, hey, hast du mal Bock, einfach mich mal zu begleiten? Du hast einen geilen Look, ich habe eine Idee, wie man dich kleiden kann. So ein T-Shirt, wo der Bauch rausguckt, also ein halb abgeschnittenes Shirt. Und dann hat er es den Offiziellen mitgeteilt. Er durfte ja im Grunde so ein bisschen machen, was er wollte, und hat ihn dann einfach Ralphus als Jericho Special Security mit zum Ring gebracht an der Zeit.
Ja, also da, auch das hat irgendwie dazu gepasst. Das war natürlich total over the top. Auch Jericho damals mit seinen Klamotten und vor allem mit seinen Haaren und Bart, was er da alles mit sich angestellt hat. Das war schon sehr, sehr witzig irgendwo. Und diese Geschichte mit Goldberg, muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil Jericho hat es ja wirklich Woche für Woche hat er es ja gemacht und hat Goldberg herausgefordert und hat ja auch dem Creative-Team damals vorgeschlagen, dass er bereit wäre, wirklich auch für Goldberg hier den Job zu erledigen, also zu verlieren und das auf eine klare Art und Weise. Aber er möchte das eben nach diesem ganzen Aufbau ganz klar bei einem Pay-Per-View haben. Und es gab ein Meeting mit Jericho, Goldberg, Eric Bischoff und Hulk Hogan. Und zuerst hieß es, dass es tatsächlich ein Match der beiden geben sollte bei World War III 1998. Und kurze Zeit später wurde das Match dann aber ja abgeblasen. Es hat nie so richtig stattgefunden. Ja, und das war dann auch was, wo Jericho gesagt hat, ja gut, wenn ich hier quasi immer überstimmt werde, also wenn man merkt, du hast eine Geschichte, die läuft, und das war ja auch so, dass damals das Publikum ja mitgemacht hat, die Leute haben darauf reagiert, aber die Oberen wollten das nicht, da war es dann eben auch schon für Jericho an dem Punkt, wir sind jetzt so 98, 99, da ist zwar so ein TV-Title-Programm irgendwie ganz nett, aber Jericho hat auch gemerkt, dass er eigentlich hier bei dieser Promotion nie wirklich in den Main-Event durchbrechen wird, oder Shaggy?
Das hat er gemerkt und er hat dann auch so ein bisschen die Lust verloren und hat sich dann auch neben dem Wrestling noch mehr um die Musik gekümmert. Und es war ja auch die Zeit, jetzt 99, wo er dann den Entschluss gefasst hat, wirklich auch eine Band zu gründen. Erst unter dem Namen Fozzy Osbourne übrigens, so fing es an, einfach als Spaßprodukt, hatte aber jemanden wie Witch Ward auch schon an der seiner Seite gab. Witch Ward ein richtig guter amerikanischer Gitarrist, der unter anderem auch bei Stuck Mojo, auch eine Kultband, als Gitarrist dabei war. Mit dem zusammen hat er dann damals Fozzy auch schon gegründet. Nicht mit dem Gedanken, das wirklich so richtig groß zu machen, aber das war ja dann auch nur eine Frage der Zeit, bis die Band auch noch größer wurde im Laufe der Zeit. Aber es war als Hobbyprojekt erst gedacht und hat sich dann einfach auch um noch weil er im Wrestling jetzt nicht 100% mehr Spaß hatte aktuell mit seiner Position, hat er sich die Musik als zweites Standbein noch gesucht und hat dann aber auch so gemerkt, die WCW, das funktioniert nicht mehr auf Dauer, da muss was Neues her.
Genau, und es gab natürlich noch diese Fehde mit Paris Saturn, mit dem Kleid und sowas, das Dog-Collar-Match, was wir da unter anderem gehabt haben. Aber man hat auch gemerkt, dass hier Jericho langsam auf den Absprung ist. Und er hat dann noch Japan-Touren irgendwie mitgemacht, haben wir mal schon angesprochen, und war da noch mal ein bisschen unterwegs und hat dann aber auch im Juni 1999 dann auch bei WWE den Vertrag unterschrieben und ist dann Ende Juni rübergegangen. Hast du es damals eigentlich mitbekommen, Shaggy, dass dieser Wechsel stattfinden würde? Ich muss sagen, ich habe ja damals keine Power Wrestling gelesen oder nur sehr unregelmäßig. Mir war das nicht bekannt und als er dann ja späteren Verlauf dann aufgetaucht ist, das war ja dann im August, da war ich dann sehr begeistert und zugleich überrascht.
Also es gab ja damals diese Millennium Clock, die immer mal so abgelaufen ist, so eine Zeituhr, die rückwärts gelaufen ist. Das war 99, eine Zeit, wo alle dann über diesen großen Y2K, über dieses die Katastrophe, die uns einholen wird, wenn das Jahrtausend wechselt, dann passiert einiges, die Computersysteme brechen zusammen, das wird nicht funktionieren, ist jetzt letzten Endes, ich glaube, nicht so passiert, oder? Ist nicht so passiert, aber so eine Uhr ist dann quasi auch immer abgelaufen. Man wusste nicht, was könnte das bedeuten. Es gab schon Gerüchte und die habe ich damals schon gelesen, dass es ein Chris Jericho sein könnte, der hier jetzt bald bei der WWE debütiert. Aber da wurden viele Namen genannt. Jericho war einer der Namen, die man hier damals in den Hut geworfen hatte. Und dass es er dann letzten Endes wurde, war natürlich ein Riesenmoment dann, als er dann wirklich, als die Glocke ist abgelaufen, als ein The Rock, der ja der größte Star oder mit der größte Star der WWE war, im Ring stand und gerade eine Promo gehalten hat. Ich glaube, der steckte in der Fehde mit Big Show und hat sie über Big Show geredet. Plötzlich lief die Uhr ab und dann stand da plötzlich Y2J und ein junger Mann trat auf in einem coolen Outfit, so ein bisschen noch angelehnt an die letzte Zeit, die er auch bei der WCW hatte. Also das war noch ähnlich mit der Palme auch am Kopf. Und ja, Jericho war ab sofort ein großer Name bei der WWE.
Genau, oder WWF damals natürlich noch. Ja. Wie fandest du damals die Promo zwischen den beiden, zwischen The Rock und Chris Jericho? Also das ist natürlich schon für Jericho erstmal eine nicht eine Ehre unbedingt, aber es war ja schon eine große Nummer, dass er hier gleich mit dem Rock, der damals absoluter Main-Eventer gewesen ist, dann auch gleich sein Debüt geben konnte. Ich muss aber sagen, ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ein Jericho hier sehr abgewatscht worden ist, weil natürlich The Rock dann auch seine üblichen Sprüche abgezogen hat mit du kommst hier hin und du stellst dich nicht mal vor und dann will Chris Jericho sagen, hier, ich hab doch gesagt, dass ich it doesn't matter what your name is und so. Ich habe das damals so ein bisschen gesehen, dass Jericho nicht 100% auf Augenhöhe gewesen ist. Wie hast du das gesehen?
Ja, schon, aber dass man ihm trotzdem diesen Moment gibt mit einem The Rock bei dessen Debüt, war schon groß. Also ich fand, klar, ich wär's komisch gefunden, ihn hier jetzt direkt gleichwertig darzustellen, weil er einfach nicht die Position vorher so inne hatte. Man hat ihn ja auch, klar, gleich ins kalte Wasser geworfen, gleich gegen den großen Mann, aber man hat ihn jetzt nicht sofort in den Main Event gesteckt. Das wäre auch, das hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Das hätte man damals auch so nicht abgenommen. Ich finde, ich schaue mir diese Promo heute immer noch gerne an. Klar geht da The Rock als Promosieger hervor, aber es ist auch The Rock. Also ich finde trotzdem, dass man es richtig gemacht hat und das ist auch ein guter und großer Moment für Jericho damals war.
Ja, wie gesagt, ich habe damals Jericho sehr gemocht und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er hier so ein bisschen unter ferner Liefen verkauft wird. Ohnehin war der Anfang seiner WWF-Karriere ja ein bisschen holprig. Man hat sich irgendwie schon so ein bisschen gewünscht, dass er da gleich voll durchstartet, weil er irgendwie so schon so die Möglichkeiten mitgebracht hat. Aber so in der Anfangsphase, wenn man dann so schaut, er war ja dann erst ein bisschen im Programm mit dem Road Dogg drin, hat da auch mal ein Match hier hinunter verloren. Und dann auch diese Sache mit China natürlich, wo es ja dann auch irgendwie so ein bisschen hinterherging. Ich finde, Jericho hatte eine schwere Anfangszeit bei der WWF.
Ja, also er musste sich ja erstmal finden. Das war jetzt Neuland für ihn. Das waren neue Gegner, neues Umfeld, neue Offizielle, neue Verantwortliche. Er musste sich da erstmal finden und aber auch beweisen. Und ich glaube aber, dass man ihn hier jetzt schon, klar, man hatte ähnliche Geschichten. Eine Fehde mit China ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, womit man einen Wrestler groß rausbringt, eine Geschichte mit einer Frau, obwohl China natürlich da sich schon hervorgetan hatte auch. Also klar, aber ich fand es trotzdem gut, dass man ihn so aufgebaut hat und ihn auch so präsentiert hat und dann ja relativ schnell auch ja wirklich gut eingesetzt hat und auch man hatte Geschichten mit ihm, die er auch wieder mit seinen Promos sehr gut getragen hat. Also ich finde, man hat da vieles richtiger gemacht als bei der WCW.
Ja, das auf jeden Fall. Aber viel falscher kann man es ja auch nicht machen, wenn man da mal ehrlich ist. Ich fand eben, dass ich habe mir da ein schnelleres, größeres Durchstarten damals erwartet. Und Jericho wirkte da auch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass er quasi aus dieser Talsohle seiner Karriere, was ja wirklich WCW gewesen ist. Also Jericho war ja unfassbar frustriert damals, als er WCW verlassen hat. Er hat gesagt, er hat gar keinen Spaß mehr am Wrestling gehabt und hat da wirklich so ein bisschen auch die Leidenschaft verloren. Ich glaube, dann dich erstmal wieder aus diesem Loch hochzuarbeiten, gerade dann auch im neuen Umfeld, wo die Stars ja schon gemacht sind und wo alles gerade so schnell und heftig ist. Und Jericho dann natürlich auch wieder die Größe ist auch da ein Ding. Ne? Auch The Rock war deutlich größer. Leute wie Mankind, Undertaker, nennen sie alle, wir wissen, dass WWF traditionell so ein bisschen das Land der Riesen gewesen ist. War jetzt hier ja nicht mehr ganz so, aber es war ja trotzdem so, dass die ganzen Charaktere, die waren ja gemacht und Jericho hat, glaube ich, damals auch wirklich mit so ein bisschen Selbstbewusstseinsproblemen zu kämpfen gehabt und ich meine auch mal gelesen zu haben, hat er nicht irgendwie auch was in den Schuhen gehabt, dass er ein bisschen größer wirkt und das hat ihn behindert?
Ich glaube, er hat dann selber so eine Sohle noch reingelegt, die ihn ein bisschen größer erscheinen ließ. Und das war natürlich ungewohnt, wenn du das die ganze Zeit nicht hattest. Und das hat er dann aber irgendwann auch wieder fallen gelassen. Was ich aber sagen wollte, ist noch, dass auch das Umfeld natürlich jetzt ganz anders war. Die Arbeitsweise, also bei der WCW war es ja so, da war es den Leuten relativ egal, den Verantwortlichen. Jerry Kurt gesagt, ich habe heute vor, dies und das zu machen. Okay, mach. Ja. Und da, hier musste er ja natürlich jetzt erstmal durchsetzen. Er konnte jetzt nicht mehr das machen, was er wollte, sondern er musste seine Geschichten erstmal irgendwie pluggen und die Verantwortlichen überzeugen, ihn so einzusetzen, wie er da auch Ideen hat. Er hat ja wirklich sehr viel auch in seinen Charakter einbringen dürfen, aber natürlich deutlich weniger als bei der WCW nochmal. Aber man hat trotz allem ihm mehr vertraut und man hat ihm auch größere Geschichten gegeben. Also letzten Endes hat er sich natürlich hier dann deutlich wohler gefühlt.
Ja klar, also das ist
auf jeden Fall. Aber er braucht eine Anfangszeit und braucht ein bisschen, dass ich erstmal dann wirklich dann umzugewöhnen, anstatt zu sagen, hey, ich mache heute das, ist das okay? Egal, mach.
Ja, also jetzt mal so von meiner Wahrnehmung, wie ich das damals irgendwie aufgenommen habe. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er da gebraucht hat und dass er auch so bestimmte Programme da benötigt hat, um wirklich da wieder oben anzukommen. Und zum Beispiel diese Sache mit Shiner und dann ja auch mit Holy Crap, Hardcore Holly, das hat man ja auch noch gehabt. Das hat zum Beispiel für mich gar nicht so wirklich gepasst, sondern für mich ging das eigentlich erst los, als dann zum Beispiel die Matches gegen einen Kurt Angle und Chris Benoit, als das dieses Dreiergespann, als das aufkam. Da hat man dann irgendwie gemerkt, so, ja, jetzt langsam der Fluss da. Es gab ja auch mal Diskussionen, dass Jericho eine größere Rolle bei WrestleMania 2000 hätte spielen sollen. Das ist ja dann fallen gelassen. Im Endeffekt war es dann dieses Triple Threat Match um gleich beide Titel, also um den European Title und um den Intercontinental Title, wo Jericho ja als European Champion rausgegangen ist, um dann kurze Zeit später den Titel wieder an Eddie Guerrero zu verlieren. Da habe ich aber gemerkt, dass er so langsam mit den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, mit Benoit, mit Angle, mit Guerrero und den anderen, die er dann da noch vor der Flinte gehabt hat, dass er so langsam seine Rolle gefunden hat. Ich habe da habe ich das gemerkt, dass ein bisschen das Selbstbewusstsein vielleicht wieder wächst und als dann auch noch ein Triple H ja dann mit eingegriffen hat, jetzt sind wir schon so im Jahr 2000 und dann die Geschichte zwischen den beiden so langsam ins Rollen gekommen ist, da war schon einiges dabei, muss man sagen.
Da war schon einiges dabei und gerade das, gerade WrestleMania Jahr 2000, diese Geschichte mit Kurt Angle war schon groß, die hat schon Spaß gemacht, auch dieses Match, dass man Kurt Angle quasi so um seine Titel irgendwie gebracht hat, das war schon cool. Die größere Geschichte, die du angesprochen hast, war ja tatsächlich, dass man ursprünglich mal überlegt hat, Jericho in den Main Event einzubauen. Das war ja dann dieses Fatal Four mit Triple H, The Rock, Mick Foley und Big Show, der es dann letzten Endes geworden ist. Eigentlich hätte Jericho an der Stelle von Big Show im Ring gestanden, aber Vince McMahon war dann ein Jericho zu dem Zeitpunkt noch nicht groß genug und da ist ein Big Show einfach nicht nur körperlich, sondern auch da ein größerer Name gewesen. Deswegen hat man sich dann final für Big Show im Main Event entschieden und hat Jericho in dieses Triple Threat Match gesteckt. Was aber, ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt der richtige Weg war. Hat man ja dann auch gesehen, dass es funktioniert hat.
das lasse ich jetzt mal so dahingestellt mit der WrestleMania-Geschichte, aber was man hier vielleicht auf jeden Fall betonen müsste, wäre diese Geschichte von der ominösen Raw-Ausgabe vom 17. April 2000, wo er Jericho ja fast den Titel hier gewonnen hätte, Shaggy. Und da habe ich auch gedacht, also so stark wie das Publikum da auf den Jericho reagiert hat, das war eine große Nummer. Erklär mal, was da gerade passiert ist.
Na, fast den Titel gewonnen, stimmt ja eigentlich nicht. Im Grunde hat er den Titel, gut, nicht offiziell gewonnen, aber zu dem Zeitpunkt hatte er den Gürtel. Da gab es einen Fast Count. Earl Hebner, der als Referee da aktiv war, der ja auch nicht immer so der Lieblingsreferee von uns ist. Aber der hat hier den Fast Count gezählt und damit einen Pin von Jericho an Triple H und hat einem Jericho den Titel in die Hand gedrückt. Und das Publikum ist damals total ausgeflippt. Also damit hat ja auch keiner gerechnet. Gut, es wurde nicht gewertet letzten Endes. Triple H hat den Gürtel zurückbekommen. Aber das war so ein großer Moment, wo man gesehen hat, das Publikum würde Jericho akzeptieren als Champion.
Genau, und ich weiß auch, wie ich da noch vor dem Fernseher gesessen habe. Und ich war da total begeistert von. Am Ende war es ja dann so, dass Triple H ja dann Earl Hebner gefoltert hat, mehr oder weniger, bis dann Chris Jericho gesagt hat, gut, hier, wir treffen noch mal aufeinander. Und dann hat er eben klar verloren. Aber ich glaube, das war auch schon mal so, dass man ausprobieren wollte, wie funktioniert ein Chris Jericho? Und kann der mit den Großen, in Anführungsstrichen, Triple H, kann der mit denen arbeiten? Weil man hatte natürlich bei WWF damals mehrere Talents geholt. Man hat auch einen Kurt Angle, einen Chris Benoit, habe ich gerade eben auch genannt. Und da wollte man natürlich auch schauen, wie weit können wir mit denen gehen und funktioniert das? Man hat die erstmal noch so ein bisschen unter sich gelassen nach dieser Zeit. Also Chris Jericho hat sich dann im späteren Verlauf noch den Intercontinental-Title geholt. Kurze Zeit später dann wieder verloren. Da ging es so ein bisschen Ping-Pong. Aber gerade natürlich die Fehde mit Triple H hatten Jericho natürlich sehr, sehr geholfen. Und die Fehde ging einige Zeit. Und da spielt ja auch Stephanie eine gewaltige Rolle. Also wir kennen die Fluch-Schimpftiraden, die es da von Jericho immer wieder gegeben hat. Er hat hier auch Stephanie geküsst im Verlauf der Fehde. Aber vor allem erinnere ich mich da an dieses unglaublich gute Last Man Standing Match, was wir dann bei Fully Loaded 2000 gesehen haben. Blutig, hart geführt, spannend, also wirklich richtig, richtig stark. Das haben wir auch schon mal Match of the Week gehabt, haben wir da besprochen. Also das ist ein Ausnahmematch, was wir da gehabt haben. Und hat auch ein Jericho, obwohl er verloren hat, hier sehr geholfen, dass er einfach dieses Standing bekommt. Man hat dann gesehen, er kann auch mit jemandem wie Triple H, der ja deutlich größer ist auch als er, kann er mithalten und kann eine tolle Geschichte erzählen. Hat er schon gemerkt, dass das gut funktioniert hat. Und ja, das war erst so der Anfang. Weiter ging es dann für Jericho mit der Fehde gegen Benoit. Die mündete dann auch in einem sehr, sehr, sehr guten Leitermatch beim Royal Rumble 2001. Hat sich da zum vierten Mal den IC-Title geholt, verteidigte den bei WrestleMania 17 gegen William Regal. Wir kennen die wunderbare Szene, wo Chris Jericho William Regal in den Tee pinkelt. hat aber kurz Zeit später dann auch diesen Belt an Triple H verloren. Und dann ging es ja zu dieser Zeit, wo Chris Jericho und Chris Benoit ein Tag-Team gebildet haben, um dann im späteren Verlauf auch den Two-Man-Power-Trip hier, Stone Cold Steve Austin, Triple H, da zu konfrontieren. Wie hast du damals das gesehen? Weil das war ja schon so ein bisschen, waren es die Generationen, die gegeneinander angetreten ist, oder Neulinge gegen etablierte Stars? Wie hast du das damals
Ich hatte schon so das Gefühl, die Stars der Gegenwart gegen die Stars der Zukunft, weil das habe ich in beiden damals gesehen. Jericho und Benoit waren für mich zwei Leute, die kurz davor stehen, wirklich den Main Event zu bereichern und dort auch endlich auch mal um die großen Gürtel antreten zu dürfen. Und die wären für mich auch würdige World Champions gewesen. Die waren jetzt hatten nur noch so auf kurzen Sprung bis ganz nach oben. So hat sich das damals angefühlt. Und ich bin jetzt nicht der Fan, der dann auch dann ja zusammengewürfelte Tag-Teams als Tag-Team-Champion sehen muss. Aber weil hier ging es ja dann auch in einem Match um die Tag-Team-Gürtel zwischen Triple H und Austin auf der einen Seite und Benoit und Jericho auf der anderen Seite. Aber in dem Fall hat mir das damals sehr zugesagt und ich mochte das schon sehr. Das ist dann aber so bitter für ein Triple H Ende dieses Match. Ich habe das noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich kann mich auch noch an den Moment der Verletzung erinnern.
Ja, ja.
Der hat sich damals ja den Quadrizeps gerissen. Ist gerissen gewesen, glaube ich.
Ja, ja.
Das war schon eine heftige Verletzung. Und das habe ich noch in Erinnerung. Also an das Match kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern.
Ein toller Tag-Team-Kampf zwischen den beiden bei Raw, den wir da gesehen haben. Auch, dass ein Triple H da durchgehalten hat, das Match dann auch durchgezogen hat, war schon aller Ehren wert. Und die beiden haben sich dann eben hier auch die Tag-Team-Titles geholt, Chris Benoit und Chris Jericho, haben dann im späteren Verlauf noch die Titel verteidigt, aber mussten dann auch im späteren Verlauf an die Dudley Boys wieder abgeben. Und sind dann aber auf die Jagd nach dem Titel gegangen. Austin war damals Champion und die beiden waren dann die Jäger. Auch das mochte ich eigentlich ganz gerne. Das ist ja schon so dieser Anfang der Invasion-Zeit, wo Jericho und Benoit hier reingerutscht sind. Fand ich aber trotzdem ganz gut, weil das diesem schizophrenen und paranoiden Austin haben die beiden so ein bisschen ein Gegengewicht gebildet in meinen Augen.
Ja, und das war ja beim King of the Ring, als es dieses Triple Threat Match gab, der drei. Und das war da, wo dann auch ein Booker T eingegriffen hat. Und das war so der offizielle Startpunkt der Invasion Storyline, die auch natürlich sich auf alle ausgewirkt hatte, aber gerade auch in Jericho, der ja irgendwie in der Anfangszeit zwischen den Stühlen so ein bisschen stand. Der war mal bei der ECW, der war mal lange bei WCW und er ist jetzt bei der WWF. Und da war auch noch nicht ganz klar in der Anfangszeit, wofür wird sich jetzt ein Chris Jericho entscheiden. Der hat sich ja dann am Anfang dann doch erstmal für die WWF entschieden.
Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Wir motzen ja sehr oft über die Invasion, aber für Jericho war diese Zeit wirklich eine entscheidende Zeit, weil es war so ein Schwebezustand, ob er jetzt Babyface ist, ob er Heel ist, gerade weil eben ja diese Konfrontation mit The Rock, die war ja irgendwo da. Und muss ich auch wieder fragen, wie hat dir das damals gefallen? Jericho war damals ja wirklich in so einem ganz langsamen Heel-Turn gegen The Rock, wo es dann im späteren Verlauf auch um den World-Title gehen sollte. Ich fand, das war relativ clever gelöst, weil es eben kein Hau-drauf-Heel-Turn gewesen ist, sondern eher so ein ganz langsamer, schleichender Heel-Turn.
Ja, wie du weißt, bin ich ein Fan von langfristigen Booking und da hat man wirklich nicht, ja, haut drauf, ist gut, so ist das Booking oft, dieses Hotshotting. In dem Fall hat man es wirklich langsam gemacht, und aber man konnte diesen Weg mitverfolgen und man hat immer darauf, auf den finalen Bang gewartet, dass jetzt Jericho dann endlich offiziell quasi als Heel agiert, und das war ein schöner Wandel, ein schöner Wechsel, das hat total Spaß gemacht. Und gerade die beiden, die ja, also The Rock, wir haben es gesagt, der am Anfang ja in der ersten Promo eines Jericho ihn noch ein bisschen niedergemacht hat, man hat jetzt irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die, obwohl The Rock natürlich ein riesen Megastar war, auf dem gleichen Level agieren, sei es jetzt im Ring, sei es aber natürlich auch in Promos. Die beiden haben einfach eine tolle Story, eine tolle Fehde gehabt, die richtig Spaß gemacht hat.
Ja, und den eigentlichen Bang, den haben wir dann ja unter anderem bei der Survivor Series bekommen, wo Jericho Team WWF quasi verlassen hat und The Rock attackiert hat. Davor gab es auch schon Stuhlschläge und andere Attacken. Da war es dann wirklich so. Aber im Verlauf, gerade Oktober, hat man dann irgendwie eher so diese langsame Entwicklung gehabt. Und das mochte ich sehr gern. Und jetzt kommen wir schon so langsam in Richtung Ende dieses Podcasts. Also The Rock und Jericho waren zwischendurch auch noch gemeinsam Tag Team Champions. Das dürfen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber wir nähern uns langsam Vengeance. Und damals haben wir ja diese merkwürdige Stipulation gehabt, oder diese merkwürdige Lage bei WWF gehabt, dass wir mehrere World Champions gehabt haben. Also wir haben den WWF Champion Steve Austin und wir haben den World Champion The Rock, bedingt dadurch, dass man eben dann hier WCW und WWF und ECW auch noch irgendwo da miteinander zusammengewürfelt hat. Und dann musste man ja irgendwo diese Belts zusammenbringen. Und dann gab es ja ein kleines Turnier bei Vengeance, wo dann ja Jericho sich auf die Fahne schreiben kann, dass er an einem Abend The Rock und Stone Cold Steve Austin besiegt hat, Shaggy.
Das kann er sich nicht nur auf die Fahne schreiben, das hat er auch getan. Und ich glaube, viele von Jerichos Sprüchen kennen wir, die er immer noch durchgesetzt hat, die er heute auch immer noch nutzt. Ich glaube, seine Aussage, dass er Steve Austin und The Rock an einem Abend besiegt hat, das hat er, glaube ich, häufiger gesagt als alles andere danach. Aber das kann wirklich kaum jemand von sich behaupten. Also es war so, es gab ja dann, also es gab zwei Matches. The Rock war zu dem Zeitpunkt World Champion, Steve Austin war zu dem Zeitpunkt WWF Champion, und Steve Austin musste erstmal gegen Kurt Angle ran, Chris Jericho danach gegen The Rock, und Austin ging als Sieger hervor, Chris Jericho schaffte es, The Rock zu besiegen, und am Ende die beiden World Champions trafen im Main Event bei Vengeance nochmal aufeinander, und da schaffte es Jericho tatsächlich nochmal Austin zu besiegen. Klar, es war nicht alles clear, aber er hat die beide besiegt und war dann am Ende der erste Undisputed Champion der WWF-Geschichte.
Ja, und das war schon eine große Nummer. Und ich weiß, dass ich das damals richtig kacke fand. Wie fandst du das?
Ich fand das großartig. Du bist ja auch ein Super-Nerd. Warum fandst du das denn kacke? Das war der Moment, zumindest sah es zu dem Zeitpunkt so aus, als würde man jetzt in Zukunft wirklich groß auf Jericho als einen der absoluten Main-Eventer setzen. Dass es nicht 100% funktioniert hat zu dem Zeitpunkt, ist schade, aber ich hatte so damals zumindest das Gefühl, ja, Jericho ist jetzt ganz oben angekommen.
Ja, mir hat aber damals die Darstellung nicht so 100% gefallen von Jericho. Ich glaube, daran lag das. Da hat mein kleines Smart-Mark-Herz damals irgendwie so ein bisschen geblutet. Irgendwie hat da was nicht für mich gezündet. Vielleicht, weil es auch bei Vengeance gewesen ist, was so ein ganz böse von mir zum Wegwerf-Event für mich gewesen ist. Es hat sich für mich nicht groß genug angefühlt dafür, dass es so eine große Aktion eigentlich gewesen ist. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ein ganz subjektives Empfinden und wahrscheinlich auch was nicht so viele teilen. Also könnt ihr ja gerne schreiben, wenn ihr es damals miterlebt habt zu der Zeit 2001. Schreibt uns das gerne irgendwie per Discord, bei YouTube oder per Mail an fragen@headlock.de, wie ihr das empfunden habt vielmehr. Ich fand das damals irgendwie merkwürdig und vielleicht war auch mein Bauchgefühl da schon richtig, weil man muss ja sagen, dieser erste ganz, ganz große Title Run hier für Chris Jericho, der ist ja nicht ganz so glücklich geendet, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich glaube, da reden wir heute nicht mehr drüber, denn das ist etwas für das nächste Mal. Wir sind jetzt Ende 2001 sind wir jetzt angekommen. Wir haben über 10 Jahre In-Ring-Wrestling-Geschichte eines Jerichos besprochen und aber auch die Zeit vor seiner Wrestling-Karriere heute mal wirklich intensiv verfolgt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Chris Jericho. Gut, ich weiß es, aber vielleicht sind einige Hörer noch gespannter, weil der hat ja dann nochmal, wir schreiben das Jahr 2021, nochmal 20 interessante Jahre im Wrestling gehabt. Und da werden wir das nächste Mal drüber reden, oder?
Genau das. Also da werden wir dann nächste Woche hier ansetzen und den Chris Jericho Karriere-Podcast fortsetzen. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, dann glaube ich, war es eine gute Entscheidung, dass wir hier den doch in 2 Teile geteilt haben, auch wenn es ein bisschen aufgrund der bürokratischen Formalitäten irgendwo dem geschuldet ist. Aber ich glaube, ansonsten wären wir hier nämlich locker bei jenseits der 3 Stunden. Und vielleicht hätten wir dann auch so ein paar nette Anekdoten, die ich jetzt wirklich dann auch lang und breit hier erzählen konnte. Vielleicht hätten wir die dann auch nicht gebracht, einfach damit wir den Podcast im Rahmen halten. Deswegen glaube ich, war das dann doch eine richtige Entscheidung hier für Chris Jericho, dann auch einen 2-Teiler zu machen, weil da war jetzt so viel Spannendes, glaube ich, dabei. Da hattet ihr auch eine Menge Spaß dran. Und Jackie, willst du noch was zu diesem ersten Karriere-Podcast sagen, bevor ich hier die Abmod mache?
Nee, ich finde es nur schön, dass wir quasi mit einem Undisputed WWF-Champion in die Pause gehen.
Ja, am Samstag geht's dann hier erstmal weiter mit der Vorschau auf WWE Fastlane. Die übernehmen dann der Chris und der Kai. Und ich werde dann mit dem Herrn Flöter auf YouTube nochmal die Predictions zu dem Event machen. Also da werdet ihr wieder reichlich versorgt. Da gibt's dann vormittags die Previews, nachmittags gibt's dann die Predictions mit Herrn Flöter und mir. Und am Sonntag wiederum hört ihr dann den 2. Teil unseres Chris Jericho Podcasts hier dann mit Shaggy und meiner Wenigkeit, ehe es dann weitergeht mit der Review zu Fastlane. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut da gern auf Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt's nicht nur unfassbar viele Helden aus der 2. Reihe, Personality Podcasts, über Leute wie, ach, keine Ahnung, wen haben wir gehabt? Wir haben nur einen Raven gehabt, wir haben einen Cesaro gehabt, wir haben sogar einen Hardcore Holly und Shiner hatten wir gehabt, wenn wir heute schon drüber reden. Also da waren einige interessante Namen schon dabei, sind wir weit, weil über 30 Geschichten. Wir haben aktuell das Breakdown-Format gehabt, wo wir zuletzt über Ilja Dragunov gesprochen haben, mit Melanie Gray zusammen, Wrestlerin von WXW, die dann nochmal ihre Geschichte zu Ilja vorgetragen hat. Freut euch einfach darauf, wir werden noch einiges hier auf Lager haben, auch fokusmäßig haben wir da einiges geplant, also besucht uns da gern auf patreon.com/headlock.de oder steadyhq.com/headlock.de. Unterstützt uns, damit wir solche Brocken, wie wir jetzt hier haben, dann auch weiterhin produzieren können und für euch aufbereiten können und auch die Zeit dafür nehmen können, dass wir solche Podcasts produzieren. Shaggy, sind wir durch?
Wir sind durch. Ich würde gern diesmal mit wirklich einem Zitat von Chris Jericho enden, und zwar einem seiner bekanntesten Zitate aus der Zeit, die wir heute besprochen haben. Und zwar, soll ich sagen, darf ich sagen?
Sag.
Armbar.
Auch was Schönes. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.